Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 375. Heute beleuchten wir die legendäre Rivalität zwischen Shawn Michaels und dem Undertaker und wir beantworten auch eure Fragen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloß von MannTV. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Ich habe da auch richtig Bock drauf. Ich glaube, beim letzten Rivalitäten-Podcast haben wir schon drüber gesprochen, dass wir darüber unbedingt mal reden müssen. Und eigentlich wäre der Kai auch hier noch mit im Boot gewesen, aber der Kai lernt lieber.
Das sagt er zumindest. Ich glaube ja, er ist nach Opel gefahren und macht da gerade die Scheiben kaputt.
Alles im Bereich des Möglichen. Nein, er ist tatsächlich anscheinend gerade im Lernstress und deswegen muss er auch gleich tatsächlich zu Beginn des Jahres mit einem Versprechen brechen. Der wird nämlich auch nicht bei der Review zu AEW Revolution dabei sein. Das hat er ja eigentlich angekündigt gehabt. Wird er auch nicht schaffen.
Alles Ausreden.
Die jungen Leute von heute auf keinen Fall lass mehr hier. Da muss man einfach Prioritäten setzen. Ne?
Ja, eben. Die Alten sind ja eh besser. Siehe heute schon Michaels und Undertaker.
Genau das. So sieht es nämlich aus. Wir legen auch gleich los. An der Stelle hier nochmal geht wieder ein Gruß raus, nämlich an die Kollegen Remo und den Mike. Die haben nämlich auch dann bei Steady Jahresmitgliedschaften abgeschlossen und unterstützen uns damit jetzt ein ganzes Jahr lang. Wir sagen Dankeschön, weil das sorgt wirklich dann dafür, dass wir auch hier ja diesen Content, den wir jetzt hier wirklich sehr, sehr, sehr häufig hier rausballern, dass wir den auch weiterhin so produzieren können, inklusive dann eben beispielsweise der Videos, die wir dann auch machen. Und David, da bist du ja nächste Woche dann zum ersten Mal zugegen, live on air und so.
Ach, verdammt, ich muss mir die Haare schneiden. Ich sehe gerade aus wie der Yeti.
Ja, wir haben nächste Woche machen wir dann auf YouTube die Predictions zu AEW Revolution. Das machen du und der Shaggy und dann machen wir beide zusammen die Preview. Die gibt's dann exklusiv für unsere Supporter und natürlich haben wir dann auch die Review für alle hier im Freefeed, so wie wir das auch in der vergangenen Zeit geregelt haben. Aber David, damit würde ich sagen, legen wir doch einfach los, weil Shawn Michaels gegen den Undertaker, da kriegt man ja direkt so ein bisschen Herzklopfen, wenn man darüber spricht, oder? Ich habe mir jetzt auch gestern noch mal als Vorbereitung auf den Podcast noch mal die Matches angeschaut. Ich habe mir noch mal Promos angeschaut. Boy, oh boy, das ist schon ein heftiges WrestleMania-Feeling, oder?
Es ist vor allem dieses Big-Time-Feeling und da sind zwei absolute Könner am Werk. Und ich bin den beiden für besondere Momente dankbar und auch für die allerbeste Promo, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, der WWE-Geschichte oder der Wrestling-Geschichte für mich. Das ist die Promo von WrestleMania 26. Die habe ich bestimmt in meinem Leben 200 Mal geschaut, ohne Übertreibung jetzt. Die gibt's auch auf YouTube und einfach nachschauen. Ich bin nicht der Einzige, Millionen über Millionen Aufrufe. Und welche Promo hat er schon?
Ich habe es auch heute noch auf Discord geteilt, weil ich habe es mir heute auch noch angeschaut und ich hatte die nicht mehr so im Kopf zu meiner Schande und ich habe es mir angeschaut mit super atmosphärischer Musik drunter und super geil einfach, also total atmosphärisch und generell die Interviewduelle, die sich die beiden geliefert haben, da war immer Emotion dabei und das ist ja eigentlich das Spannende an der Sache. Die beiden sind gar nicht so oft aufeinander getroffen. Also wenn man sich so die Cage-Match-Statistik der beiden anschaut, dann gab es da wirklich nur eine Handvoll Aufeinandertreffen. Und Shawn Michaels sagte ja auch, dass er und der Taker, die waren eigentlich nie Freunde oder sonst irgendwas, sondern die waren einfach nur ja Kollegen. Man hat sich guten Tag gesagt, man ist aber nicht zusammen mit dem Auto gefahren, man hat nicht viel Zeit miteinander verbracht. Man war auch charakterlich komplett unterschiedlich. Und trotzdem haben die beiden so eine unglaubliche Chemie zusammen gehabt. Und das ist wirklich auch eine Seltenheit, die wir da gehabt haben. Und ja, sollen wir da gleich mal ganz vorne anfangen, David?
Ja, klar.
Fangen wir ganz vorne an. Weil es ist ja wirklich so, dass Shawn Michaels und der Undertaker sind sich ja lange Zeit auch gar nicht im Ring gegenübergestanden. Also Shawn Michaels ist ja seit 1988 bei der WWF gewesen, damals ja noch als Teil der Rockers, dann im Verlauf der Heel-Turn gegen Marty Jannetty, haben wir schon alles mal besprochen. Der Undertaker ist seit 1990 dabei und lange Jahre hatten die beiden einfach kein Programm gegeneinander. Also man ist sich mal begegnet, irgendwie so vielleicht mal im Rumble, wenn es hochkam, aber ansonsten eigentlich nicht. Und David, wie kommt sowas? Ich meine, der Undertaker war relativ schnell in hohen Card-Regionen. Shawn Michaels hat sich hochgearbeitet. Lag es daran?
Ich glaube, es lag eher daran, dass beide zu verschieden waren und dass man als Booking-Team Probleme hatte, da sich Stories auszudenken, weil man kann nicht ja schlecht dieses standardmäßige David gegen Goliath machen, weil Shawn Michaels einfach nicht diesen typischen David darstellt, sondern er war halt der aufstrebende Star, freche Schnute, technisch absolut versiert, ein guter Storyteller, hatte Charisma, aber er war halt nicht dieser, wie soll man sagen, dieser Underdog-typische für mich. Mhm. Er war immer eher, anstatt Underdog würde ich halt immer sagen, der aufstrebende Star. Und Undertaker hingegen war halt dieses Monster, was sich eigentlich auch gerne mal anhand von Monstern gemessen hat und daran gewachsen ist.
Ähnlich wie er es in Hulk Hogan jetzt zum Teil auch gemacht hat, auch immer diese Larger-than-Life-Gegner gehabt hat. Und bei Undertaker muss man auch dazu sagen, waren es ja nicht nur die Larger-than-Life-Gegner, sondern es waren ja teilweise auch wirklich Cartoon-Gegner, die er da vorgeworfen bekommen hat. Muss mal ganz böse zu formulieren. Also Kamala, Papa Shango und ich weiß nicht was.
Du hättest ja auch einen von beiden geschadet.
Ja, und ich glaube, es ist wirklich auch das, was du gesagt hast. Ich glaube, die passen einfach zu der damaligen Zeit, wo beide jetzt groß geworden sind, bis sie dann wirklich diese erste Geschichte miteinander hatten. Das hätte irgendwie nicht zusammen gepasst. Das hätte nicht harmoniert im Ring vielleicht schon, aber irgendwie von den Geschichten her, glaube ich, wäre es da sehr schwierig geworden, diese beiden Persönlichkeiten unter einen Hut zu bringen. Das ist durchaus ein möglicher Grund. Und vielleicht auch, weil man da eben in Shawn Michaels auch lange Jahre vielleicht auch nicht unbedingt den absoluten Main-Eventer gesehen hat, während der Undertaker natürlich schon sehr schnell sehr weit oben in der Card angesiedelt gewesen ist, während Shawn Michaels sich ja wirklich Step für Step hier hocharbeiten musste, dann von Intercontinental Champion dann auch persönliche Probleme gehabt hat. Das kommt ja alles da noch mit dazu. Und deswegen, es gibt tatsächlich Aufzeichnungen über Dark Matches aus dem Jahr 1995, wo es angeblich dann auch schon Matches gegeben haben soll. 1, 2 Tag-Team-Matches auch hier, aber nicht wirklich, dass man jetzt sagen könnte, das war ein Programm, das war eine Fehde, sondern das war eher so, wir probieren es mal aus und gucken einfach mal, was dabei passiert. Bei einer House-Show, vielleicht auch mal bei einem Raw oder sonst irgendwas, aber jetzt wirklich kein großes Match, sondern wo dann die beiden wirklich in ein Programm gesteckt worden sind, das war 1997. Und wir haben zwei Programme bei den beiden eigentlich. Wir haben einmal das von 97, 98 und dann einmal 2009, 2010. Und da können wir die beiden vielleicht auch mal gegeneinander stellen, David, weil du hast gerade gesagt, Shawn Michaels eher so der Up-and-Comer, Undertaker schon Household Name. Wenn du diese beiden Persönlichkeiten in diesen beiden Epochen quasi vergleichst, was ist da der Unterschied und was sind die Gemeinsamkeiten?
Also der Unterschied ist erstmal in den frühen Phasen, also in der 97er, 98er Fehde, da war halt Shawn Michaels auch charakterlich sehr schwierig, sagen wir es mal einfach so. Also er war halt noch in diesem Diva-Charakter, er war immer noch jemand, der als Jungspund galt, sehr, sehr wild. Und Undertaker war ja charakterlich selbst da schon anders. Er war ja eher der bisschen, würde ich sagen, traditionelle, respektvolle Kerl. Und Shawn Michaels ist halt komplett disrespectful, wie soll man das sagen auf Deutsch?
Respektlos vielleicht.
Danke. ja, respektlos. Und das passte halt gar nicht zusammen. Und anders bei 2009 und 2010 hast du halt diese gereiften und nicht nur Superstars, sondern halt Superstars, die auch für mich ihr wahres Ich quasi auch gefunden haben. Also die haben einfach im Laufe ihrer Karriere, im Laufe dieser über 10 Jahre ihre Gimmicks weiter angepasst an sich selber. Die haben das gelebt, die waren im Grunde genommen, als sie das zweite Mal aufeinander trafen, ja, hatten die alles schon perfekt umgesetzt. Die waren, es stimmte schon alles und dann kamen halt diese beiden Giganten schlechthin, diese Superstars aufeinander. Und ich war im Übrigen sehr überrascht selber, wie wenig die beiden eigentlich miteinander zu tun hatten über die Jahre. Und das ist es mir da erst aufgefallen, von wegen, oh ja, stimmt, du hast dich ja gefreut, wenn die aufeinander trafen, weil es das eigentlich nicht gab.
Ja, das ist eben in der heutigen Zeit, wäre das auch eine Seltenheit, dass die, also stell dir mal vor, du hast jetzt zwei Wrestler, die starten jetzt mehr oder minder zur gleichen Zeit, vielleicht mit ein bisschen Abstand, und die treffen erst in 7 Jahren oder so das erste Mal wirklich aufeinander.
Ja, oder selbst, die haben ja auch nicht 1000 Tag-Team-Matches gehabt, wo die zumindest dann aufeinander trafen. Nee, die sind eigentlich, beide sind komplett parallel gelaufen, aber haben ihren eigenen Weg gegangen.
Genau. Und du hast gerade die Persönlichkeit von Shawn Michaels angesprochen. Das sagt er ja auch von sich, dass er zu der Zeit, also jetzt Mitte, Ende der 90er, wo er da eben diesen Aufstieg gehabt hat zum Main-Eventer, dass er da unglaublicher Arsch gewesen ist. Also, dass er anstrengend gewesen ist für alle Beteiligten, egal ob es ein Vince McMahon gewesen ist, ein Bret Hart oder jeden, mit dem er im Ring gearbeitet hat, und dass er da ja auch Grenzen durchbrochen hat. Und diese Grenzen war genau das, was der Undertaker eigentlich damals einhalten wollte. Der Undertaker war Locker-Room-Leader. Er war auch jemand, der ja so ein bisschen den Backstage aufgepasst hat, dass das alles irgendwie läuft. Da war, es gab ja auch diese Geschichte mit dem Wrestler's Court, also wirklich dann auch, wenn jemand Mist gebaut hat, dann musste man vor allem Sorge vor dem Undertaker haben, dass der dich dann zur Seite nimmt und sagt, hör mal, so geht das hier nicht. Und die beiden waren keine Freunde, sagt Shawn Michaels, wahnsinnig, sind sie nie gewesen. Und dann, wenn du weitergehst, ich glaube, das geht sogar bei Shawn Michaels so weit, wenn du jetzt diese Entwicklung durchgehst, die Shawn Michaels ja gemacht hat, mit Karriereende, schwere Verletzungen, Depressionen und Alkoholprobleme und allen möglichen anderen Krempel, den er ja da gehabt hat. Und dass er dann wieder, ich glaube, der hat ja zu sich selbst gefunden, der hat ja zu sich und der hat zu Gott gefunden. Und das hat ihn offensichtlich dann auch sehr, sehr schwer verändert. Das hat ihn auch als Wrestler geprägt und als Person geprägt. Und das hat's, glaube ich, dann aber auch gebraucht, dass er zu einem ganz anderen Performer gereift ist, als der er da Ende der 90er gewesen ist. Ich glaube, das hat ihn auch geprägt und das hat ihn eben auch zu dem gemacht, was er dann gewesen oder was er dann geworden ist. Und deswegen sind auch so tolle Matches dabei rausgekommen.
Es ist auch generell eigentlich was, fast schon Romantisches, was du eigentlich so als Autor schreiben könntest. Anfangs, du kannst halt einander gar nicht leiden. Du bist komplett verschieden. Es ist ja auch wirklich so, dass Undertaker ist nicht nur, dass die beiden nicht Freunde waren, sondern ihm missfiel ja auch komplett das Verhalten vom HBK. Ja. Also es war halt einfach, er hat es als respektlos empfunden, er war ja auch ein Workhorse, das halt immer pünktlich war und so weiter und immer absolut Profi und auf der anderen Seite ist Shawn Michaels mit Stallion. Aber nach all den Jahren, dann trifft man sich im Grunde genommen und merkt man, okay, wir konnten uns nicht leiden, aber ich stelle mir das halt vor, wie in der Kneipe, man begegnet sich, aber eigentlich, ich respektiere dich, ne? Und ja. So kam es mir halt vor bei dieser zweiten Fehde, beziehungsweise es fing halt schon vorher an bei Royal Rumble, dass du irgendwie merktest, so, selbst wenn die so unterschiedlich sind, aber da ist irgendwie ein Respekt da und da ist sehr, sehr viel möglich.
Genau. Ja, und dann fangen wir doch vielleicht dann auch wirklich bei dieser ersten Fehde an. Wir sind dann im Sommer 1997 und da sind wir auf dem Weg Richtung SummerSlam. Und das ist ja auch eine besondere Zeit gewesen, weil natürlich hatten wir einen Shawn Michaels, der eigentlich auch so ein bisschen im Programm mit Bret Hart gewesen ist. Bret Hart heel geturnt ist und Shawn Michaels wurde dann in die Fehde zwischen Bret Hart und dem Undertaker geworfen als Special Referee. Und der Undertaker war damals Champion. Shawn Michaels Special Referee und da hat er eben gesagt, hier, er ist da irgendwo mit drin und vor allem innerhalb dieser Fehde war eben das Problem, dass gesagt worden ist, so er muss das wirklich jetzt hier gerecht machen und er muss auch für Bret Hart durchzählen, wenn es denn hart auf hart kommt und da eben keinen Mist macht, sondern ansonsten wird er entlassen. Das war die Geschichte. Und David, was passierte denn dann beim SummerSlam 1997?
Ja, Shawn Michaels hat sich, er wollte eigentlich einen Stuhlschlag gegen Bret Hart ansetzen. Bret Hart duckt sich, er trifft volles Rohr Undertaker. Undertaker geht K.O., Bret Hart setzt den Pin an und dann muss er diesen Pin ansetzen, der eben auch super umgesetzt wurde, weil es gibt halt den Two-Count, beide gucken sich an. Und dann dieses richtig fluchende innerliche, okay, hier ist Three-Count, du hast den Titel und dann, ja, ist halt der Frust da. Bret Hart ist der Champion, damit er halt später den Titel gegen Shawn verlieren kann. Die Fehde geht weiter, aber andererseits ist halt da die Fehde gegen Undertaker auch gestartet, weil Undertaker ist anschließend aufgesprungen und hat ihn halt im Backstage-Bereich gesucht. Genau. Und erstmal waren die halt zugange, weil ein Undertaker, den schlägst halt nicht den Stuhl ins Gesicht, das ist ein großer Fehler.
Das auf jeden Fall. Und hier war es dann eben auch so, dass im Vorfeld ja, also im Match hat ja Bret Hart Shawn Michaels angespuckt, daraufhin gab es ja diesen Stuhlschlag, es kam immer die Provokationen der beiden und das war dann eben der finale Moment, wo dann Shawn Michaels die Sicherung durchgebrannt ist, der Stuhlschlag kam und du hast richtig gesagt, der Undertaker ist dann Shawn Michaels noch gefolgt und damit war die Fehde eigentlich gemacht. Undertaker hat wegen Shawn Michaels Aussetzer, wegen Shawn Michaels Emotionen hier den Titel verloren und vor allem, ja, wollte man dieses Match dann auch sehen und es wurde dann auch wirklich als Match verkauft, was es zum ersten Mal gegeben hat. Und Shawn Michaels hat dann in diversen Promos eben gesagt, unter anderem, ne, ich lege mich für niemanden hin, nicht für Bret Hart, nicht für Stone Cold Steve Austin, für niemanden und Undertaker, ne, für dich auch nicht. Und der Undertaker hat dann im Nachgang sowas sinngemäß gesagt wie, ich habe dich, also thematisiert diesen Aspekt des noch nicht Aufeinandertreffens damit, dass er sagt, ich habe dich bis jetzt absichtlich verschont. Ich wollte jemanden übrig lassen, der die Geschichte des Undertaker weiterträgt. Und ich finde das eine verdammt geile Erklärung, gerade für so eine Figur wie den Undertaker, oder?
Ja, es ist vor allen Dingen glaubwürdig. Das ist das, was wir ja auch als Fans mögen, wenn es halt glaubwürdig ist. Und hier ja, beide sind zeitgleich fast schon gestartet. Ich meine, nur zeitversetzt sind große Stars geworden. Und du hast dann als Fan gedacht, ja, eigentlich ist da schon was dran. Und das wurmt dann einen Shawn Michaels auch sehr. Und es war eine gute Promo. Es war auch ein guter Fädenstart. Man muss auch dazu sagen, es war, wie so oft bei Aufeinandertreffen von beiden, gab es irgendwas Geschichtsträchtiges. Und da formierte sich halt die frühe DX auch vorher. Genau. Und das erste Aufeinandertreffen fand ich allerdings als sehr enttäuschend dahingehend, dass halt gefühlt 48.000 Ringrichter K.O. gingen, es einen blutigen Beatdown gab und eigentlich kein richtiges Finish.
Ja, das ist bei Ground Zero. Lass mal gerade ganz kurz noch, du hast das so ein bisschen so beiseite geschoben hier. Ich finde auch diese Charakterentwicklung, die Shawn Michaels hier auf diesem Weg durchgemacht hat, interessant, weil Shawn Michaels war davor eigentlich noch nicht ganz Babyface, aber er war so ein Tweener, um dich da wieder aufzugreifen. Man wusste nicht so genau, wo man ihn hinstecken sollte. Und er hat ja in der Anfangsphase dieser Fehde auch noch gesagt, dass es keine Absicht gewesen ist. Und dann kam es ja zu diesem Bündnis mit Hunter Hearst Helmsley. Und das war am 18. August 1997, also das ist ungefähr zweieinhalb, drei Wochen vor Ground Zero, wo das Match stattfinden sollte. Und da gab es ja erstmal auch einen Beatdown wirklich von Shawn Michaels gegen Undertaker, wo er ihm mehrere schwere Stuhlschläge an den Kopf verpasst hat. Und der Undertaker ist hier als blutender Haufen Elend zurückgelassen worden, mal ganz böse formuliert. Und der Undertaker hat dann im Nachgang gesagt, so gut, ich gebe dir zwei Dinge. A, du hast Mut und B, du kannst einen verdammt guten Stuhlschlag austeilen. Aber bei Ground Zero, da wird's ganz, ganz anders aussehen. Aber ich finde gerade diese Geschichte, dass Shawn Michaels hier den Undertaker blutig schlägt, auch ganz wichtig innerhalb dieser ersten Fehde, weil das war ja wirklich was Besonderes. Also, dass man den Undertaker so dominiert. Klar, da war er schon in der Fehde gegen Mankind. Aber das so krass bei einer Raw-Ausgabe, das fand ich damals schon heftig.
Ja, aber es zieht sich auch ein bisschen durch die Fäden der beiden durch. Shawn Michaels war im Grunde genommen der Wrestler, der den Undertaker, sagen wir, die menschliche Seite vom Undertaker gezeigt hat. Der halt nicht nur hier das absolute Monster war, sondern nee, der hat auch die Schwächen gezeigt. Also dass Undertaker auch schon leiden kann und auch leiden muss. Und es war übrigens auch noch ganz interessant, du sagst halt richtig, es war absolut blutig. Das hat so die ersten Jahre von den beiden ausgezeichnet. Und danach haben die komplett darauf verzichtet. Beim zweiten Mal.
Ja, also, nicht ganz. Ich meine, bei dem 26er hat doch manchmal auch Shawn Michaels geblutet, wenn ich mich komplett täusche.
Ja, aber es war aber nicht so dieses, ich nehme, also, um das vorwegzunehmen, in der ersten Phase, in der ersten großen Fehde, ging es halt schon darum, okay, Shawn Michaels benutzt viele Gegenstände.
Ja.
Auch später. Und dann bei dem zweiten Fädentreffen, eigentlich hast du es halt öfters, dass sich Fäden relativ ähnlich anfühlen, sagen wir zum Beispiel Cena gegen Orton, hast du irgendwie so ein Grundgefühl, was immer ähnlich ist, aber die zweite Fehde dann, natürlich zig Jahre später, war hingegen anders. Da ging es um andere Emotionen, da ging es um andere Charaktere und es ging halt um anderes Wrestling.
Ja. Es ging auch nicht mehr um Heel oder Face oder sonst irgendwas, sondern es ging nur noch Undertaker gegen Michaels. Die beiden waren in dem Moment so groß, da war es egal, ob du gut oder böse bist. Also
das war bei beiden aber immer so, ne? Oder? Selbst bei der ersten, oder kam das dir auch nicht so vor?
Beim ersten, finde ich, hat das schon eine große Rolle gespielt, dass Shawn Michaels hier als der Böse agiert hat und der Undertaker, der das Babyface gewesen ist. Das fand ich schon sehr wichtig, gerade weil Shawn Michaels in so einer Übergangsphase gewesen ist, vom Babyface hin zum Heel. Ich glaube, da hat er hier auch den Undertaker gebraucht, damit er diese andere Seite von sich zeigen konnte und damit er die präsentieren kann und da auch glaubhaft dastehen konnte.
Ja, siehst du, bei mir ging's anders. Also bei mir war schon damals so das Gefühl, da sind irgendwie so zwei Stars und es fühlte sich immer sehr persönlich an. Bei den beiden ging es mir auch nie um irgendwelche, wie soll man sagen, das klingt halt irgendwie blöd, weil das soll jetzt nicht Herabstufung sein, aber Undertaker und Michaels brauchten für mich nie einen Titel.
Nö, in der Konstellation auf jeden Fall nicht. Da war der Titel eher vielleicht ein bisschen Katalysator oder sonst irgendwas, aber im Grunde die beiden stehen für sich. Hier in der Anfangsphase, bei der zweiten Matchserie, also bei der zweiten Fehde quasi dann, nee. Braucht's absolut nicht. Du hast gerade gesagt, Ground Zero, der Pay-Per-View, das Aufeinandertreffen der beiden durchwachsen, ist aber auch nicht so dramatisch, finde ich. Ich finde, beim ersten Match muss man nicht alles raushauen. Und hier war eher so die Geschichte, dass man ja darauf aufbauen wollte. Es gab sehr viele Eingriffe, du hast gesagt, Ref-Bumps en masse. Und am Ende war es ja ein No-Contest einfach. Also, man wollte hier dieses erste Mal bringen. Das war auch okay, aber
genau, es war okay, aber da geht bei beiden mehr. Aber das auch wieder, es gab keinen klaren Sieger. Und was passiert, was bei beiden halt immer passiert, es muss irgendwas Geschichtsträchtiges kommen, was im Nachhinein halt erst geschichtsträchtig ist. Und zwar das erste Hell in a Cell-Match.
Genau, das war dann eben auch super wichtig. Der Undertaker da ja auch schon natürlich dann im Vorfeld verstrickt in die Sache mit Paul Bearer, der sich hier immer wieder zu Wort gemeldet hat, dass er kommen würde, ne, und dass er leben würde. Und wir wissen, Kane klopft da schon an die Hintertürchen. Und ja, der Aufbau zu Blade Blood war eigentlich relativ einfach dann zu diesem Hell in a Cell, weil die Bühne war ja gemacht irgendwo, ne? Und man wusste auch, dass der Wrestler, der hier gewinnen würde, der würde dann auf kurz oder lang um die WWF World Heavyweight Championship antreten. Und ja, David, was soll man über das erste Hell in a Cell sagen?
Storytelling und ein bisschen noch Storytelling. Also ich finde es eines der stärksten. Ich finde es auch stärker als viele, die folgten, die vielleicht so einen schöneren Moment hatte, aber was sie geschafft haben in diesem Match, ist halt diese Hell in a Cell als etwas wirklich mega Gefährliches zu etablieren. Du hast halt in dem Match eigentlich die Geschichte, dass du Shawn Michaels hast, der sich absolut unwohl fühlt da drin. Der möchte da gar nicht drin sein, der will eigentlich raus, und Undertaker ist halt einfach so, ja, das ist jetzt mein Zuhause, du kommst mir hier nicht weg. Und diese Geschichte hat man halt so toll erzählt, dass halt Hell in a Cell, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, es war etwas so Besonderes, wo du halt wirklich auf einmal diese Situation hattest. Nee, da ist auch nicht, dass du oben drüber klettern kannst, du kommst einfach hier nicht raus, du musst dich ihm stellen. Und Shawn Michaels hat dann eigentlich, musste umswitchen, er war der körperlich Unterlegene, er war derjenige, der eigentlich gar nicht hier sein wollte, er wollte eigentlich nur raus, und er musste dann wirklich Ringtreppe nehmen, irgendwie versuchen, diesen Hünen niederzuringen, damit er eine Chance hat.
Ja, es war ein hart geführtes Match, du hast gesagt, auch ein Shawn Michaels ist hier gebammt, gestürzt, geflogen und hat eingesteckt bis zum geht nicht mehr. Wir kennen auch natürlich dann die Szenen, als es dann nach draußen geht, wo Shawn Michaels dann in den Käfig gerammt wird, Blut überströmt, hinterher noch vom Käfig runterstürzt, also von der mittleren Schiene quasi dieses Käfigs durchs Kommentatorenpult. Und man denkt eigentlich hier, das ist eine ganz klare Kiste. Shawn Michaels verliert das, muss das verlieren, ist ja nur noch ein Haufen blutiger Schlotze irgendwie, der sah wirklich schlimm aus.
Dann sieht der Taker rot.
Genau, und dann kommt eben Kane raus und verschafft sich Zugang in den Käfig und gibt's den Tombstone. Shawn Michaels gewinnt am Ende. Und das ist zumindest für einen kleinen Moment schon mal hier die Pause in der ganzen Geschichte, weil der Undertaker dann natürlich erstmal ja auch ein bisschen anderweitig beschäftigt ist. Bei Shawn Michaels ging es natürlich dann weiter Richtung Survivor Series, Montreal Screwjob, und haben wir auch schon diverse Mal drüber gesprochen. Shawn Michaels gegen Bret Hart im Main Event. Es wird das Match wird abgeläutet, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Bret Hart weiß nicht, was geschehen ist. Es gibt einen Titelwechsel. Den Montreal Screwjob haben wir ja schon diverse Male erklärt, David, oder?
Ja, den müssen wir auch nicht erklären. Das ist auch als Bret Hart-Fan, es tut einem eine Seele weh. Es war halt einfach die Zeit auch von Shawn Michaels, der nicht unbedingt der fairste und respektvollste Kollege ist, sagen wir mal so rum. Es hat auch für ordentlich Stress gesorgt Backstage, wie du halt schon vorhin sagtest, Taker hat ja auch ein gewisses Standing, und er fand zum Beispiel die Aktion ganz und gar nicht lustig. Und das war halt Shawn Michaels auch bewusst. Also er hat ja dann auch ihn aufgesucht und sagt, hier, komm, lass mal gut sein.
Ja, es gab so sinngemäß diese Geschichte, dass Shawn Michaels wusste, dass der Locker-Room-Leader der Undertaker gewesen ist, und als er dann eben bei Raw aufgetaucht ist, wollte er das Gespräch suchen tatsächlich, wollte einmal kurz hören, so, ich weiß genau, das ist die einzige Meinung, die mich interessiert, hat er in vielen Interviews dann immer wieder gesagt. Und Undertaker war aber gerade bei Vince McMahon drin und kam dann raus. Und Shawn Michaels hat sich schon auf was vorbereitet. So, gibt's jetzt Ärger, und was passiert jetzt hier? Und dann ist aber der Undertaker nur zu ihm gekommen und hat gesagt, we're cool. Und das war's.
Ja, das ist halt der Taker, ne?
Der muss nicht viel sagen, um da seinen Punkt zu machen. Aber die Geschichte der beiden ging ja dann eben noch weiter. Wir steuern so Richtung Royal Rumble, die beim Undertaker, trotz dieser Geschichte mit Kane, gab's ja das Aufeinandertreffen nicht, sondern es ging ja dann eben weiter. Und es sollte beim Royal Rumble ja dann ein Casket-Match zwischen Shawn Michaels und dem Undertaker geben. Auch da hat man im Vorfeld natürlich schon auf diese Symbolik gepocht. Also gibt's auch Promos, wo Shawn Michaels eben im Ring steht und auch sagt, hier, ich habe keine Angst vor dir. Und dann kommt ein Sarg raus und Shawn Michaels sagt dann sowas sinngemäß wie, ja, okay, komm, wir kennen den Gag hier, break it down. Dann soll Hunter irgendwie rauskommen, weil damals auch schon die DX natürlich sehr prägnant im WWE-Programm ist. Hunter kommt aber nicht, sondern Hunter steht irgendwann da mit Shiner oben auf der Rampe und sagt, hey, wir sind's nicht, wir sind's nicht. Und dann geht auf einmal der Sarg auf und da ist dann der Undertaker drin.
Ach, schöne Zeit.
Pech für Shawn Michaels. Das Casket-Match vom Royal Rumble 1998. Naja, auch das wieder so ein Match, wo man gemerkt hat, da geht mehr. Das war auch ein gutes Match, aber natürlich sehr stark beeinträchtigt dadurch, dass Shawn Michaels sich ja bei einem Sturz über das oberste Seil, über den Sarg hinweg, den Rücken sehr schwer verletzt hat, David.
Ja, er ist mit dem unteren Rücken gegen die Kante vom Sarg geknallt. Es sah eigentlich nicht spektakulär aus. Du hast es auch im Match selber gar nicht gesehen. Shawn Michaels hat ja auch anschließend gesagt, dass er das im Match gar nicht so realisiert hat. Erst am nächsten Morgen, als dann diese extremen Schmerzen aufkamen. Aber auch da wieder, auch wenn ungewollt ist, wieder geschichtsträchtiger Moment, den beide kreiert haben. Das Match selber war absolut okay. Es gab aber auch da, das Finish war halt schon gut. Ich fand es gut umgesetzt. Vor allen Dingen, was beide sehr gut konnten, waren so bestimmte bildhafte Momente darstellen, die sehr das Ganze unterstrichen haben. Und am Ende natürlich halt noch Kane, war richtig, ne, der dann gesagt noch angezündet hat. Also das ist halt schon beeindruckend. Und man muss auch sagen, Shawn Michaels hatte, wenn ich mich nicht absolut täusche, gewonnen.
Ja.
Und das heißt 2-0 für Michaels. Und das wird später noch wichtig sein.
Ja, mein Shawn Michaels hat im Endeffekt durch den Eingriff von Kane hier gewonnen, der den Undertaker ja dann per Chokeslam in den Sarg katapultiert hat und danach den Sarg angezündet hat. Und daraus ergibt sich natürlich dann auch der Weg Richtung WrestleMania. Undertaker trifft bei WrestleMania 14 auf seinen Bruder Kane, gewinnt das Ding auch, muss am Ende aber noch einstecken. Und Shawn Michaels wiederum als amtierender Champion geht auch Richtung WrestleMania und sollte da ja gegen den Rumble-Sieger Stone Cold Steve Austin antreten. Und auch da kennen wir die Geschichte, dass Mike Tyson mit reingebracht wird als Special Enforcer, erst als Teil der DX, dann hinterher der Turn. Und der große Wendepunkt auch so ein bisschen im Monday Night War, weil das natürlich dann auch sowohl die Austin-Era befeuert hat, du hast die Mainstream-Attention gehabt durch Mike Tyson. Aber darum geht's hier an der Stelle nicht. Sondern
ja, es war vor allen Dingen fast das Ende von Michaels. Also jeder hat gedacht, okay, das war's jetzt, das war sein letztes Match. Und andererseits war es halt da auch der Wendepunkt für ihn. Er hat halt sein Leben geändert, er kam doch zurück in einer unfassbar guten Verfassung. Und da war halt ein anderer Shawn Michaels da. Er war gläubig geworden und ist einfach eine andere Person. Und trotzdem, beide trafen nicht aufeinander. Du hattest halt Shawn Michaels, war halt doch primär einfach eine andere Show als Taker. Aber da hast du Rumble 2007 und oh, holy fucking shit. Also das war, glaube ich, der Moment, wo jedem Backstage klar wurde, oh, da steckt Geld drin und zwar richtig viel, weil du hast es halt auf beide waren die beiden letzten im Rumble. Kennt man, okay, dann habt ihr eure 2 Minuten maximal, ein bisschen hin und her und dann fliegt er raus. Aber die beiden haben halt als zum ersten Mal eigentlich dann ein komplett eigenes Match nochmal gehabt. Und das war von der Chemie her, vom Timing her, unglaublich. Du denkst eigentlich als Rumble-Gucker, ja, du willst eigentlich das Finish sehen, wer fliegt raus, aber du warst in diesem Match drin. Und das hinzukriegen, das war einfach, da kannst du niederknien. Das kannst du dir heute angucken. Es ist einfach nur Drama pur.
Ja, und Shawn Michaels sagt eben auch, sie waren beide selber überrascht, wie das funktioniert hat. Da war die Atmosphäre in der Halle, war absolut zum Greifen. Das war ja auch noch in San Antonio, Texas. Also der Heimatstadt von Shawn Michaels und auch Undertaker kommt ja aus Texas. Also da war die Atmosphäre war halt eben da und die beiden haben zusammengearbeitet. Zum ersten Mal seit, ja, das sind ja fast 10 Jahre im Endeffekt, ne? Und stehen im Ring und auf einmal merkst du so, es klickt. Und du hast irgendwie eine absolut exorbitante Chemie mit jemandem, mit dem du schon ein paar Mal im Ring gestanden hast, aber wo du eigentlich ein herausragendes Match gehabt hast und dann eben 2 so Matches, wo man gedacht hat, ja, da wäre noch mehr gegangen irgendwo, ne? Da wäre mehr gegangen. Und auf einmal hast du das. Und da merkt der dann, wie du richtig gesagt hast, jeder irgendwo, okay, vielleicht. David, vielleicht ist das eine Geschichte für die Zukunft. Aber du hast auch richtig gesagt, damals waren die beiden dann auch sehr oft einfach bei unterschiedlichen Shows zugegen. Also gerade der Undertaker war ja dann das Face von SmackDown lange Zeit, Shawn Michaels zumeist bei Raw zugegen. Und es sollte einfach noch ein bisschen dauern. Also die beiden haben sich hier getroffen und sind dann wieder getrennte Wege gegangen.
Ja, beim Rumble danach. Im Übrigen hier, Undertaker hat Shawn Michaels rausgeworfen.
Ja.
Nächster Rumble, Shawn Michaels wirft Taker raus. Ja, ist wirklich so. Es ist ausgeglichen. 1-1 bei Rumble-Sachen. Okay, aber trotzdem keine Fehde. Eigentlich, das ist etwas, was ja auch selten in der WWE passiert. Oft hast du halt, wenn du denkst, okay, da ist Money drin, bauen wir sofort auf. Aber nee, beide waren komplett auf ihrer Schiene. Shawn Michaels bei Raw, Undertaker wurde das absolute Face von SmackDown. Und selbst in den Jahren sind sie weitergereift, bis es dann halt wirklich diese erste Fehde gab, beziehungsweise die erste Fehde gab, sind halt zwei Matches, sagen wir einfach, diese riesige Fehde begonnen hat, die halt bei WrestleMania 25 zum Match führte. Und du wirst wahrscheinlich sagen, wie viele, der Aufbau war nicht ganz so doll. Damals, ich fand den Aufbau vielleicht nicht ganz so doll, aber was bei mir wichtig war, es hat funktioniert. Ich fand das bildhafte Storytelling dort fantastisch. Also es war vielleicht kitschig und so weiter, aber Shawn Michaels war halt so ein bisschen, ja, der Engel, der weiß gekleidet war, Undertaker, der Höllentyp, aber auch so eine Kleinigkeit, dass Shawn Michaels eine Promo hat, wo er halt eigentlich eins zu eins denselben Hut trägt wie Taker und genau dieselben Gesten macht, das war frech. Das ist vielleicht nicht spektakulär, aber das war halt schon so, oh, gegen Taker, das macht man nicht. Und vor allen Dingen ein Shawn Michaels, das ist aber der Einzige, den man sagen kann, ja, wenn es einer macht, dann könntest du es machen. Ich fand den Aufbau damals richtig, richtig gut. Auch wenn Shawn Michaels erstmal dieser JBL-Fehde stand. Ja. Vergessen wir, aber ich fand diesen Aufbau, der Aufbau der Kontraste, sagen wir es mal so rum, von vorne bis hinten durchgezogen. Als Grafiktyp und optischer Typ habe ich das geliebt.
Kann ich komplett verstehen. Man muss aber auch sagen, dass Shawn Michaels Wladimir Kozlov besiegen musste, um auf den Undertaker zu treffen. Also, hätte man sich das damals anders überlegt, dann hätten wir Wladimir Kozlov gegen den Undertaker bei WrestleMania gehabt. Nein, Quatsch.
Wollen wir heute darüber reden. Genau. Ich fand auch, diese Promo ist, wir haben ja vorhin gesagt, okay, die beiden trafen, die aufeinander sind, aber gereift. Und genau das fand ich zum Beispiel in den Promos auch so cool, weil das bildhaft dargestellt wurde, weil das zwei unterschiedliche Wege waren. Undertaker ist halt, er steht für WrestleMania, wegen seiner Streak zu dem Zeitpunkt. Aber Shawn Michaels stand genauso für WrestleMania, nur aus einem anderen Grund, weil er halt der Show-Stealer war. Er war Mr. WrestleMania. Und ich fand, das passte halt einfach. Das war absolut nachvollziehbar für dich als Fan. Wenn du das jahrelang verfolgt hast, sagtest du, ja, eigentlich komplett verschieden. Aber ihr steht beide für WrestleMania.
Bin ich auch komplett bei dir. Die beiden waren da einfach absolut etabliert. Auch die Streak war damals ja ein absolutes Thema. Das ist auch noch was ganz Wichtiges, was hier natürlich erwähnt sein muss. Und du hast es richtig gesagt, also diese Symbolik war halt eben da. Und die hat ja auch irgendwie so gepasst, Shawn Michaels als der gläubige Christ, Undertaker als der düstere Charakter. Und Shawn Michaels hat dann auch in seinen frühen Promos hier anfangs dieser Fehde gesagt, so momentan fühle ich mich, als wäre ich auf dem Himmel, auf Erden. Und dann sagt der Undertaker, weißt du, Shawn Michaels, bevor du in den Himmel kommst, musst du erst noch durch die Hölle gehen. Und
ja, so gut.
Diesen Kontrast hell und dunkel, Himmel, Hölle, gut gegen böse, noch nicht mal so stark, sondern eher diese metaphorischen Elemente. Also nicht gut gegen böse, weil auch der Undertaker war ja nicht böse in dem Augenblick, sondern die beiden waren einfach nur Rivalen in dem Augenblick, die von ihrer Ausrichtung und von ihrer Persönlichkeit nicht anders hätten sein können. Und Shawn Michaels hat ja dann auch hier sehr viel von der Symbolik des Undertaker entlehnt. Dann hat er eine Probe von einem Friedhof gehalten, hat dann beispielsweise einen Grabstein mit der Zahl der Streak in ein Grab befördert. Hat auch im späteren Verlauf ein Begräbnis abgehalten, wo die Streak und der Undertaker beerdigt werden sollten im Ring. Hat natürlich alles nicht geklappt, gab Eingreifen von Undertaker und so weiter und so fort. Aber er hat hier eben wirklich dann alle Register gezogen, hat und haben auch die Bibel zitiert und keine Ahnung was. Also all
umgekehrt,
das
im Übrigen umgekehrt genauso. Undertaker hat, wenn er zum Beispiel Shawn Michaels attackiert hatte, kam er aus dem Ring heraus. Also da auch wieder diese Symbole. Ja, genau. Undertaker generell von unten, Shawn Michaels, er ist halt vom Himmel, alles klar, von oben herab, auch bei den Promos, bei den Kameras, ganz oft so, dass Shawn quasi von oben herab blickte.
Genau.
Das war super durchgezogen.
Ja. Und das hat dem Match hier auch das Besondere gegeben. Und da braucht es auch keinen Titel, wie du schon gerade angesprochen hast, wenn wir da in Richtung WrestleMania 25 gehen.
Der Entrance, was sagst du dazu? ehrlich, komm, sag mal, Tacheles.
Nee, das ist ja super geil gewesen. Mit Shawn Michaels, der quasi dann als ja in weiß gekleidet, weißer Hut und so mit Chorälen da irgendwie runtergefahren wird. Shawn Michaels hat ja auch an der Seite von Gott geteamt, das dürfen wir auch nicht vergessen, ne? Also er hat ja die Connections sind ja eindeutig da. Ich fand das richtig gut, also da gibt's halt gar nichts. Aber ich war, da muss ich auch dazu sagen, ich war damals viel, viel mehr interessiert am Match als an der Geschichte. Das war wirklich einfach so.
Echt? Ja, ich fand damals die Symbolik, ich weiß noch, das habe ich mit meiner Frau live geschaut. Wir fanden das total mega. Dieses wirklich von, dass es selbst ein absolut Volldepp versteht, hey, der steigt vom Himmel herab und Undertaker kommt quasi aus der Hölle mit seinen Höllenwesen und so. Das war einfach hui. Und vor allen Dingen, als die dann im Ring standen, ich gebe halt zu, ich hatte mich auf das Match gefreut, aber in dem Moment, noch bevor der Ring, die Ringglocke losging, war das so richtig so, ey, das ist vergleichbar, wie wenn Muhammad Ali gegen irgendwie Mike Tyson gekämpft hätte.
Ja.
Das ist so eine Konfrontation, wo du direkt Gefühl hast, oh, das sind zwei Giganten und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das Match ausgeht. Das war das erste Mal seit langer Zeit dann, dass ich echt vor dem Match schon dachte, oh, vielleicht bricht ja doch die Streak.
Ja. Und das war ganz wichtig im Aufbau hier. Also Shawn Michaels hat ja auch einfach dieses Standing gehabt, dass das möglich wäre, dass er hier eben die Streak bricht. Und da hätte man es ihm auch total gegönnt. Also ich hätte da total mit leben können, wenn Shawn Michaels die Streak gebrochen hätte. Und dieses Match war also absolut fantastisch. Also auch das haben wir ja schon im Match of the Week besprochen. David, was macht das für dich aus? Weil wir haben ja da unter anderem auch noch diesen waghalsigen Sturz nach draußen, wo der Undertaker,
der Kameramann,
genau, die Sim Snuka damals, also der Sohn von Jimmy Snuka war das damals, das hat man als Rückgriff auf den ersten Undertaker-Gegner bei WrestleMania hier mit eingebaut. Hatte dann ja da draußen umgesäbelt und war ja zeitweise sogar ausgenockt und trotzdem war dieses Match so herausragend. Also was hat dieser Kampf für dich so besonders gemacht?
Es war auf jeden Fall erstmal rein persönlich, es war der einzige Kampf, an dem ich erinnern kann, wo ich über die Hälfte stand beim Zugucken. Das war halt wirklich so. Es war auch ein komplett anderes Match, als du es von den beiden gewohnt warst. Vorher von den Fäden, wo du halt sagst, okay, Gegenstände blutig, vor allen Dingen sehr hart geführt. Aber das hier, es war unglaublich schnell. Und ich fand nicht nur schnell, sondern was mir halt sehr gefallen hatte, war immer dieses Gefühl, die beiden sind so etabliert und die sind so lang schon im Business, dass sie den anderen eigentlich, auch wenn die nicht oft aufeinandertreffen, kennen. Es gab halt sehr, sehr viele Konter und es war halt eigentlich so ein einziges Hin und Her für mich. Und ich weiß noch, dass emotional ich war, mir war am Ende, so blöd es klingen mag, egal wer gewinnt.
Ja.
Und ich glaube, das ist das größte Kompliment, was man machen kann.
Und hier hat man auch so ein bisschen damit gebrochen, dass die Finishing Moves wirklich was bedeuten. Die haben was bedeutet, aber zugleich hat man es hier eben auch so fast schon übertrieben mit dem, was man gemacht
hat. Nein! Moment, also man muss eine Sache, also das gibt's heutzutage ja ganz viel, das Finishing Moves, einer muss 4-5 Mal den Claymore-Kick meinetwegen machen, ne? Hier hat man das halt auch gehabt, man hat viele Finishing Moves gehabt, aber ich finde es nicht überdosiert, weil es war immer so, dass wenn die angesetzt wurden, du dachtest, es wäre Ende. Und das ist für mich ein sehr großer Unterschied. Du hast halt oft Finishing Moves, wo du siehst, aber ist klar, der kommt eh raus. Aber hier war es wirklich so rum, dass du dachtest, okay, Finish-Move, Ende, ah, doch nicht. Nächster Finish-Move, vielleicht ist es dieser, ja. Und mit jedem weiteren Finish-Move wuchs dieser Moment, dass du wusstest, der nächste könnte es sein.
Ja. Ich korrigiere mich, das war doof ausgedrückt. Du hast vollkommen recht. Nee, ist wirklich so. Da habe ich mich gerade doof ausgedrückt. Weil hier war es ja wirklich so, dass alle Trademarks und alle Finishing-Moves beim Undertaker zum Beispiel sind zum Einsatz gekommen. Also der Last Ride, der Chokeslam, auch bei Shawn Michaels natürlich, Sweet Chin Music. Aber Shawn Michaels hat unter anderem aus dem Tombstone Piledriver ausgekickt. Und das ist natürlich dann auch schon was ganz Besonderes, weil so viele gibt's nicht, die aus dem Tombstone rausgekickt sind.
Nein. Und auch die Mimik dabei.
Bitte?
Du willst genau das sagen, was genau. Ich sagen wollte. Ja. Die Mimik dabei von Undertaker, wow.
Genau, diese pure Verzweiflung, die er dann da an den Tag gelegt hat, diese Augen vollkommen baff und vollkommen erstaunt, dass Shawn Michaels hier diese Energie und die Kraft und die Willensstärke aufgebracht hat, dass er hier eben noch auskicken kann. Und das Match ging ja dann nochmal hin und her, Shawn Michaels kämpft sich nochmal hoch und dann auch wahrscheinlich der kreativste Tombstone Piledriver, den wir vielleicht mal gesehen haben. Shawn Michaels steigt aufs Top Rope, will einen Moonsault zeigen und wird in der Luft gefangen und dann gibt's da raus den Tombstone. Und ich weiß, dass ich damals davor gesessen habe und das war so ein Moment, man überlegt sich ja immer, wie könnte man noch überrascht werden irgendwie, wenn man so eine Aktion wie Tombstone so oft gesehen hat. Was wäre denn da möglich? Man hat sich ja immer so überlegt, vielleicht ginge das mit dem Moonsault, ne? Aber es wird keiner machen oder so. Ne? Und dann auf einmal passiert das hier und ich weiß, dass ich aufgesprungen bin in dem Augenblick vom Fernseher, weil ich das so unfassbar fand, dass das auch so glatt funktioniert hat. Was bei dir?
Ja, nein, das war ein unglaublicher Moment, was ich auch doch da unterstreichen muss, bei diesem Finish, was ich daran liebe. das, die beiden sind halt Könner, wenn es um Storytelling geht. Und das haben wir halt etwas, was wir so oft sagen, ja, wir lieben das beim Wrestling. Wir brauchen Geschichten, die im Ring erzählt werden. Und hier passte das Finish auch dazu, weil das Finish war für mich eben, Undertaker hat nicht gewonnen, weil er der Bessere ist, sondern weil Shawn Michaels in dem Moment einen Fehler gemacht hat. Und das? Ja, das klingt halt doof, aber das war wirklich das, was ich direkt zu meiner Frau sagte, so von wegen, den hätte er nicht machen dürfen. Den hätte er nicht machen dürfen. Sonst hätte er vielleicht gewonnen. Und das fand ich super, auch generell, die haben super sauber gewrestelt miteinander, dass er den so aufgefangen hatte, dann Tombstone serviert hat. Klasse gemacht, aber bei mir war wirklich in dem Moment, ich habe nicht unbedingt überlegt, ah, das ist unbedingt ein zweites Match, kommt es? Ich habe es mir gehofft, aber ich habe einfach nur wirklich gedacht, das ist nicht zu Ende erzählt, da war ein Fehler drin.
Ja, das hatte ich nicht, aber ich wollte auf jeden Fall sehen, dass es hier noch ein Match gibt, weil besser als das ging es halt eigentlich nicht. Das ist bis heute eines der Matches, die synonym mit WrestleMania sind, genauso wie dann das 26er Match zwischen den beiden genauso.
Ja, da kommen wir noch dazu, aber das, ja, das 25er, man muss ja sagen, es war ja auch Match of the Year. Es wurde ja von allen gewählt, nicht nur beim Slammy Award, sondern halt auch so, Dave Meltzer auch, Five Star. Das Ding ging einfach durch, selbst durch die Medien. Also jeder Wrestling-Fan wusste, okay, wir haben da gerade vielleicht das beste Match aller Zeiten gesehen. Du hast ein gutes Match erwartet, aber dass die beiden so eine perfekte Chemie hatten und so eine coole Geschichte erzählt haben, ich kann dir auch immer noch nicht sagen, wenn ich nicht nachschaue, ich kann dir nicht sagen, wie lang das Match war. Ich weiß nur, dass es zu keiner einzigen Sekunde langweilig für mich war.
Das Witzige ist, es ist zu lang gegangen. Das ist ja hinterher auch rausgesickert irgendwo, dass die beiden tatsächlich eigentlich überzogen haben. Aber Vince McMahon irgendwann im Match gesagt hat, lass sie einfach machen. Die wissen, wie es geht, dann ist der Pay-Per-View halt länger. Das ist mir egal. Der hat die beiden einfach machen lassen.
Danke, Vince.
Ja, der hat natürlich auch über den Knopf im Ohr beim Referee sagen können, hier, die sollen bitte schön mal hinmachen, kommt mal bitte schön zum Finish.
Weißt du, was ich mich da immer frage bei dem Match, habe ich mich ganz oft gefragt, wie die Backstage wohl abgegangen sein müssen. Weil du siehst ja die ganze Zeit auf dem Monitor und du kriegst doch als Wrestler und auch als Vince McMahon, kriegst du mit, oh mein Gott, ist das gut.
Ja, ich glaube, da bist du am Anfang erstmal noch so, sind ja alle fokussiert. Und ich glaube, da ist einfach dieser Moment, dass man in der Zone ist. Und das habe ich ja auch schon mal erzählt, dass es bei mir so ähnlich ist. Also ich bin jetzt hier nicht so jemand, der da total drauf abgeht, wenn er sich so ein Match anschaut, sondern für mich ist das dann eher im Nachgang. Aber für mich bildet sich dann um mich so wie so eine kleine Blase. Also dann bin ich so komplett auf das Match fokussiert und ich kriege dann auch um mich herum nichts mehr mit, sondern das Match nimmt mich dann so ein, dass alles andere drumherum eigentlich leise wird und du bist wirklich in diesem Match gefangen. Und so stelle ich mir das tatsächlich dann auch vor, weil das ist ein Stück Geschichte und jeder, der dieses Match gesehen hat, wird sagen, das ist eines der besten Matches aller Zeiten, genauso wie das im Jahr da drauf. Und bevor die Frage kommt, ich würde mich nicht festlegen wollen, welches Match das bessere ist, weil ich liebe beide Matches.
Na, beide sind absolut fantastische Matches, die auch wiederum unterschiedlich erzählt werden oder sind unterschiedliche Storylines. Und apropos Storylines, es ist für mich eine große Fehde. Es sind nicht zwei Fehden, sondern es ist eine große Fehde. Und der Aufbau zu WrestleMania 26 ist für mich auch die absolut beste Storyline, die es je im Wrestling gab.
Die ist nämlich auch super geil, muss man auch mal hier sagen. Also während die erste ja so ein bisschen fast schon gerusht gewirkt hat, also die erste zu dem 25er-Match, war es jetzt hier so, dass man da ja wirklich dann auch sich ein bisschen Zeit genommen hat, dass Shawn Michaels eben gerade bei den Slammy Awards, die du angekündigt hast, hat er den Award entgegengenommen, Undertaker war nicht da und Shawn Michaels hat gesagt, ja, hier, ich danke euch allen, bla bla, und geht dann weg. Damals die Ex-Shawn Michaels, das muss man auch hier nochmal kurz erwähnen, geht dann weg, guckt sich dann Award an und guckt so, hey, also das geht nicht, ne? Und geht dann zurück ans Mikrofon. Undertaker, ich fordere dich heraus für ein Match bei WrestleMania. Ich will das Rematch. Ich habe einen Fehler gemacht und
I can beat you.
Genau, ich kann dich schlagen. Und damit war die Fehde gemacht. Und der Undertaker hat ja dann erstmal gesagt, nein, ich habe nichts mehr zu beweisen. Ich werde nicht gegen dich antreten, David.
Ja, wie gut kann man das denn aufbauen? Anstatt dass du standardmäßig sagst, von so, nee, und dann Shawn Michaels direkt irgendwas macht, von wegen einer kleinen Provokation reicht aus, okay, doch. Nein, man macht das anders. Taker bleibt eisern, nö. Und Shawn, ich weiß noch damals, ich hing da so drin. Das war Woche für Woche und du hast halt diese Verzweiflung ihn angemerkt. Das ist halt, wie soll man sagen, es ging nicht um Titel, es ging um mehr. Es ging so um seine Ehre, um sein Selbstvertrauen und es ging halt so weit, dass er sogar Wildtaker abgelehnt hat und er wurde halt immer wahnsinniger. Ihn hat das verrückt gemacht. Er wollte einfach mit aller Kraft dieses verdammte Match haben, dass er ja sogar sich mit Triple H angelegt hat. Beziehungsweise Triple H wollte ihn erstmal beruhigen. Hör mal, du drehst gerade durch. Du machst gerade Fehler. Aber Shawn Michaels war im Grunde genommen blind vor Rache, würde ich halt sagen. Und das war so gut erzählt.
Ihn hat das wirklich von innen aufgefressen. Das hat ihn abgelenkt. Das war nicht nur eine Passion, sondern das war wirklich, das war Fanatismus eines Shawn Michaels. Er wollte dieses eine Match haben. Und du hast gesagt, er hat Matches verloren, er hat Referees gesuperkickt, er Storyline-mäßig natürlich alles, ne? Also
er hat ja sogar riskiert, dass er rausgeworfen wird. Hat genau. Triple H auch gesagt in den Promo, was machst du hier, wenn du so weitermachst, fliegst du raus, du verlierst deinen Job. Und er sagt dann einfach, mir ist das egal, ich möchte dieses Match haben.
Er hat ja dann auch immer wieder gesagt, so ohne dieses Match habe ich keine Karriere.
Ja, super. Und es ist glaubwürdig. Ich meine, du hingst als Fan da. Entschuldigung, dass ich eben so viel rede, ne? Muss man vorwegnehmen. Das ist so gut gemacht und du wolltest auch jede Woche übrigens weitersehen, wie es weitergeht. Du konntest es nachvollziehen. Du wolltest es wirklich, selbst wenn du nicht genauso gedacht hast, selbst wenn du Taker-Fan bist, du konntest bei Shawn Michaels alles nachvollziehen, was er gemacht hat. Und du hast halt wirklich geglaubt, oh, dieser Typ, der will das doch mit aller Macht. Es gibt ihm doch endlich dieses Match-Taker, dass dann irgendwann wirklich das Publikum auch eigentlich so, wie soll man sagen, nicht auf der Seite von Shawn Michaels war, aber sich selber gewünscht hat, er soll dieses Match kriegen. Bitte, gib es ihm. Der macht es doch wahnsinnig. Du musst es doch sehen. Der gibt einen müden Dreck auf seine Karriere, meinetwegen. Der will einfach nur noch dieses Match haben.
Ja, und dann haben wir es ja, auf einem Wege wäre es ja so gegangen, ne? Undertaker damals ja Champion. Wenn Shawn Michaels den Rumble gewonnen hätte.
Oh, göttlich.
Dann hätte das funktioniert. Und Shawn Michaels hat sich dann auch wirklich im Rumble-Match sehr wacker geschlagen, sehr viele Leute eliminiert und ist aber dann am Ende dann doch von Batista ja eliminiert worden.
Ja, nicht nur eliminiert worden. Das war dieser Rumble, als Shawn Michaels reinkam, erstmal die Crowd ist ausgerastet. Da war halt eben genau das. Es war halt eine Story im Rumble, dass einfach gedacht ist, schaffst es, du musst es schaffen. Und dann er eliminiert, was er halt sonst nicht macht. Er einen nach dem anderen, wirklich, er ist komplett drin, macht dann halt draußen wieder einen Fehler. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Wie gesagt, WrestleMania 25 hat er verloren durch einen Fehler, in meinen Augen. Noch laut Storyline.
Ganz kurz, ein Detail, was ich noch hinzufügen möchte. Ja. Shawn Michaels hat ja sogar Triple H eliminiert.
Ja, ich wollte es gerade sagen.
Okay, Mist. Verdammt. Okay, Entschuldigung.
Also, ich wollte halt sagen, er hat halt den Rumble auch, oder diese Chance auch verloren durch einen Fehler, weil er halt da draußen gegangen ist, wo er eigentlich wissen müsste, als Veteran, nee, und er ist vorher über Leichen gegangen, er hat Triple H rausgeworfen, hat rausgeschaut, und auch da die Mimik von Shawn Michaels so gerne Overacting macht, dieser Blick, als er Triple H rausgeworfen hat, war einfach wirklich, nicht mal von wegen, ey, sorry, Mann, sondern ich muss das jetzt machen. Ich habe keine andere Wahl, ich muss diesen Rumble gewinnen, und als er schon rausgeflogen ist, ich gebe zu, es war nicht ein Downer für mich dahingehend, dass ich sage, oh, Mist, scheiß Royal Rumble, sondern ich war traurig. Ich war richtig traurig. Ich weiß auch noch, dass meine Frau, die war richtig am Seufzen. Also es tat dem Publikum leid. Auch weil er hat ja versucht, sich noch irgendwie festzuhalten. Ja. Batista schlägt nochmal auf die Hand. Das war so perfekt, wieder Storytelling, so super umgesetzt. Und als er dann da lag, du hast eigentlich nur gedacht, oh nein, das kann nicht wahr sein. Der hat jetzt doch so viele Rückschläge gehabt, jetzt bitte, nein, nicht das auch noch.
Genau das. Und dann ging das eben so weiter. Und Shawn Michaels wollte die Fehde unbedingt haben und dieses Match unbedingt haben. Die Fehde lief ja schon, aber das Match war noch nicht festgesetzt. Tja, und da blieb dann nur noch eine Möglichkeit, ne? Elimination Chamber, David. Ja. Da stand ja der Undertaker hier in der Zelle, die wir jetzt ja zuletzt auch gesehen haben. Der war ja damals World Heavyweight Champion und stand dann eben in einem Match gegen John Morrison, Rey Mysterio, CM Punk, R-Truth und dann eben Jericho. Das ja, und dann griff da ein Shawn Michaels ein und kostete den Undertaker seinen Titel.
Und du warst nicht böse. Du warst als Fan nicht böse, weil du einfach dachtest, er hat alle fairen Mittel probiert, aber es klappte einfach nicht. Er muss jetzt einfach was Unfaires machen. Er muss im Grunde genommen, Taker hat ihn was super Wichtiges genommen. Jetzt nimmt er ihn einfach den Titel, damit er gar keine andere Wahl hat, als sich ihm zu stellen. Und das war ein toller Eingriff, der halt nicht gestört hat. Und dann diese Ansetzung von wegen, okay, Taker sagt in der nächsten Promo dann, wir können es machen, du kriegst das Match, aber nur unter einer Bedingung, meine Streak gegen deine Karriere. Und so blöd ich diese Stipulation immer finde, hier hat die wie Arsch auf einmal gepasst.
Ja, Und auch diese Promo, wenn man die sich anhört, da ist ein Shawn Michaels, der erstmal wirklich 5 Minuten die Promo hält. Dann kommt der Undertaker dazu, nimmt quasi an. Shawn Michaels möchte den Ring verlassen und dann kommt das, was du gerade gesagt hast, dass Undertaker sagt, so, wir machen das unter einer einzigen Voraussetzung machen wir das hier. Das ist Streak gegen Karriere. Ich will nicht deine Seele wie im letzten Jahr, die habe ich ja schon. Ich will deine Karriere. Und dann sagt Shawn Michaels das, was ich gerade eben schon mal erwähnt habe, dass er sagt, ohne dieses Match habe ich gar keine Karriere. Ab dafür. You're on, sagt er dann.
Oh, war das gut. Und ich weiß auch noch, später gab es noch ein Backstage-Segment mit Triple H, der sagte, was hast du da gemacht? Und der einfach so, halt mich nicht auf. Oder ja. Beziehungsweise, er hat sogar ihn vor die Wahl gestellt, wenn du dich mir in den Weg stellst, dann sind wir halt keine Freunde mehr. Es ging komplett durch. Also Shawn Michaels hat einfach rot gesehen, alles aufs Spiel gesetzt und es passte einfach. Und es war so, also emotionaler habe ich das einfach noch nie in der Storyline gehabt beim Wrestling. Das war, ich gebe halt zu, es gab sehr viele Sachen, aber hier war das einfach, dass ich so mitgelitten habe. Oder wie ging es dir eigentlich damals so? Also jetzt mal nur rein von emotional her, hattest du irgendwie einen klaren Favoriten wegen ich stehe auf der Seite oder war das halt eher so, boah, das tut mir gerade irgendwie alles weh.
Shawn Michaels. Ich war immer ein riesen Shawn Michaels Fan. Also wenn du mich fragst, welche Seite war ich, war das hier Shawn Michaels. Man hat ja auch im Vorfeld natürlich schon gewusst, dass Shawn Michaels eventuell alsbald seine Karriere beenden würde. Das gab's ja schon als Gerücht vorweg und hat's immer wieder auch in Interviews gesagt, dass er nicht mehr ganz so lange machen wollen würde. Man hat sich das schon gedacht und auch Shawn Michaels hatte später in Interviews gesagt, dass er dann als er bei WrestleMania 25 mit seiner Frau und seinen Kindern nach Hause gefahren ist, hat er zu seiner Frau gesagt, so, Mensch, weißt du, also wenn das jetzt mein letztes Match gewesen wäre, da hätte ich eigentlich ganz gut mitleben können. Da hätte ich total zufrieden, einfach wäre ich nach Hause gefahren und dann wäre es gut gewesen. Und da ist wohl dann auch schon dieser Entschluss gereift und danach gab es dann eben einen Anruf von Michael Hayes und das ging so ein bisschen hin und her, was man damit machen könnte, weil man hat das auch schon Backstage natürlich geahnt, dass es in diese Richtung gehen könnte. Ja, und bei der Fehde zwischen Undertaker und Shawn Michaels war es ja auch immer wieder, dass die beiden sich gegenseitig attackiert haben. Immer wieder Sweet Chin Music, Tombstone oder Chokeslam. Und das ging ja immer hin und her. Übrigens, innerhalb dieser Fehde, ganz kleine witzige Randnotiz, hat der Undertaker Drew McIntyre seine erste richtige Niederlage beigebracht.
Ja, passiert, ne?
Ja, passiert, genau. Und aber dann auch hier dieses Match bei WrestleMania 26 auch wieder unglaublich intensiv, unglaublich spannend und da auch noch mit, also für mich zumindest, mit einer ganz anderen Emotionalität eben dadurch, dass du gewusst hast, dass wenn Shawn Michaels hier verliert, dass dann die Karriere vorbei ist und natürlich dann auch dieses große Finish, was wir dann gehabt haben, Shawn Michaels auf den Knien, zieht sich am Undertaker hoch, die Ohrfeige und der Undertaker dann mit dem höchst eingesprungenen Tombstone, der möglich gewesen ist.
Und die West in Peace Geste vom HBK noch vor. Ja, super. Man muss auch einfach eine Sache sagen. Du hast halt vorher das Match of the Year abgerissen. Das vielleicht beste Match aller Zeiten. Einfach mal so, sehen wir das mal aus Fansicht. Was da für ein Druck ist und Erwartungshaltung. Und sie haben den Druck nicht nur standgehalten, sondern sie haben halt wirklich wieder so ein fantastisches Match abgeliefert. Wow, und ich weiß auch noch, dass im Match, eigentlich war dir klar, okay, bei der Stipulation, letzter Moment, aber es gab trotzdem diese kleinen Sekündchen, wo du dachtest, vielleicht ja doch. Und das habe ich geliebt bei dem Match. Und am Ende diese Symbolik, das war die Kirsche auf der Sahne. Also, besseres Finish kannst du nicht machen. Du gehst mit einem fantastischen Match, mit einem der besten Matches deiner Karriere oder einem der besten Matches von WrestleMania in deinen Ruhestand. Und in dem Moment, ich glaube, das ging dir wahrscheinlich auch so, du hast einfach nur gedacht, alles richtig gemacht. Du hast im Gegensatz zu so vielen anderen Wrestlern alles richtig macht. Das ist der perfekte Zeitpunkt auf der Höhe mit einem super Match. Eines der besten, was du je abgeliefert hast, mit der Emotionalität, die alles übertroffen hat. Danke, Shawn, alles richtig gemacht. Also ich war damals fast schon stolz. Ja, doch, ich war stolz auf ihn, dass es dieser Moment war.
Und dann gab es noch die Abschiedsrede, es gab natürlich erstmal Standing Ovations nach dem Match natürlich. Und der Undertaker ist ja dann auch nicht sofort Backstage gegangen, sondern ist ja nochmal zurück zu Michaels in den Ring gegangen und hat ihn ja vom Boden aufgeklaubt und die Respektsbekundung, das haben wir dann später im Verlauf mehrfach gehabt, wo der Undertaker auch dann beim Abschied von Shawn Michaels rausgekommen ist und ihm so den Hut einmal hier so angedippt hat irgendwo. Ja, es gab die emotionale Abschiedsrede, wo dann Shawn Michaels ja eben auch gesagt hat, das war hier mein letztes Match und ich werde mein Menschenmöglichstes tun, damit ich dieses Versprechen und diese Bürde quasi hier nicht breche. Tja, das sollte auch ganz anders kommen. Aber damit war erstmal jetzt auch hier so ein bisschen der Deckel drauf auf der Fehde. Und jetzt ist die Frage, wie passt für dich die Match-Serie und die Fehde mit Triple H und dem Undertaker? Wie passt die dann da rein? Und gerade das End of an Era-Match ist ja hier auch extrem wichtig, weil ja Shawn Michaels da auf einmal wieder in seine, ja, der ist ja wieder in seine HBK-Persona zurückgegangen als Special Referee. Und vor allem ja auch diese Sache, dass diese Konfliktsituation, ne, der Mann, der dann die Karriere beendet hat gegen den besten Freund. Wie fandest du das damals?
Das war für mich ein bisschen wie eine Trilogie. Gebe ich halt offen zu. Das war halt für mich wie der dritte Akt. Es passte halt dahingehend, dass du vorher hattest du ja wirklich diese Situation, dass sich, wie ich schon sagte, Shawn Michaels halt selbst gegen Triple H gestellt hat, beziehungsweise selbst die Freundschaft aufs Spiel gesetzt hat. Und diese Freundschaft kennt halt jeder Fan. Und dann hat es halt einfach gepasst, dass Triple H sagt von wegen, du hast die Karriere von meinem besten Freund beendet. Ich kämpfe jetzt nochmal dafür. Also das lass nicht so stehen, ich schlage dich dafür. Und dann kam halt die Ankündigung, dass er dass Shawn Michaels Special Guest Referee wird. Und das Match, ganz ehrlich, es ist wrestlerisch nicht das Schönste, aber vom Drama her steht es den anderen beiden auch in nichts nach. Es war so viel Drama drin, eben weil du halt, wie du schon richtig sagst, du hast auf der einen Seite deinen besten Freund und auf der anderen Seite hast du halt den Taker, der dir das einen perfekten Abschied gegeben hat, zeitgleich aber auch deine Karriere kaputt gemacht hat. Und dieses Drama, was du dadurch einfach aufbaust, ist bei den Zuschauern halt super da, weil du weißt, es wäre nur menschlich, wenn Shawn Michaels doch ein bisschen Rachegefühle hat oder einfach sagt, dann mache ich dir auch was kaputt und die Streak kaputt. Ja, und da ist auch mein bester Freund, greife ich auch ein, aber zeig gleich so, ey, ich habe doch einfach so viel Respekt dir gegenüber gezeigt, du hast mir gegenüber Respekt gezeigt, ich kann dich nicht hintergehen, Taker. Das war für mich so viel emotionales Hin und Her in dem Match und ich fand das super, das Finish war fantastisch für mich, dann geht, wie gesagt, wrestlerisch nicht, aber Drama super und dieser Moment, als die auf der Rampe standen, gebe ich offen zu, habe ich gedacht, okay, diese Trilogie mit den drei Jungs, das ist das Ende von allen dreien. Und ich wäre aus heutiger Sicht so happy, wenn das der Moment gewesen wäre, für alle drei zeitgleich zu sagen, okay, wir verbeugen uns, das war es. Wir sind von der Bühne gegangen.
Größer wird's nicht mehr sozusagen. Was in dieser Geschichte ganz spannend ist, dass der Weg andersrum gewesen ist hier. Also hier war es ja so, dass der Undertaker ein Match gegen Triple H haben wollte, nach dem Aufeinandertreffen aus dem Vorjahr, weil der Undertaker da ja zusammengebrochen ist und am Boden lag und mit Ach und Krach diesen Kampf gewinnen konnte. Und er wollte nicht, dass dieses Bild eines zerstörten Undertaker auf lange Zeit irgendwie im Gedächtnis bleibt. Deswegen, so hieß es in den Promos, gibt er Triple H eine weitere Chance auf Unsterblichkeit. Und Triple H hat erstmal gesagt, nö. Ne? Ja. Also, warum denn nicht? Warum? Ne? Also warte erstmal ab. Er hatte andere Pläne gehabt. Da war er ja schon auch hier schon der COO und das war ja auch so ein Aspekt, der hier eine Rolle gespielt hat. Und dann irgendwann ging es ja hin und her mit Shawn Michaels dabei, Undertaker, der ihn als Feigling beschimpft hat. Und dann irgendwann hat man ja gesagt, gut, dann machen wir es eben so. Shawn Michaels ist Special Guest Referee. Und da hat es dann eben noch zusätzliche Emotionalität gebracht. Und es ist genau das, was du gesagt hast. Also, das ist ein ganz großes Drama, was wir hier gesehen haben. Und ich liebe dieses Match. Und das ist so ein Match gewesen, was ich gerade angesprochen habe, wo ich dann in meiner Bubble gesessen habe. Ich kann mich bis heute noch dran erinnern, wie ich davor gesessen habe, als dann der Superkick gekommen ist, wie ich dann gejubelt habe. Und damals war ich übrigens dann für den Undertaker.
Ja, ich auch.
Na, aber trotzdem, ich wollte halt irgendwie wissen, wie es weitergeht. Und da hat dieser Superkick halt so gut reingepasst. Ich wollte dieses Drama haben. Und da war es ja dann auch so, dass am Ende ein Triple H sehr angeschlagen gewesen ist. Und wir haben diese vertauschten Rollen wieder gehabt. Und der Undertaker macht dann eben den Sack zu. Ganz groß. Ganz, ganz großes Match. Werden wir demnächst auch als Match of the Week noch machen. Dann gibt's noch mal die ausführliche Review dazu. Und wie du richtig gesagt hast, eigentlich mit diesem Bild auf der Rampe von Shawn Michaels, Triple H und dem Undertaker, da hätte es alles beendet sein können. Und wenn wir da gesagt hätten, also sag mal so, wenn der Podcast jetzt hier vor sehr vielen Jahren stattgefunden hätte, also quasi WrestleMania 28 war 2012, also quasi vor 9 Jahren stattgefunden hätte, hätten wir gesagt, gut, perfekter Abschluss für alle und wir wären alle glücklich nach Hause gegangen. Tja, David, wenn hier das dieses Bild der Abschluss der Trilogie gewesen ist, Was ist denn dann Crown Jewel? Ist das so der Outtake oder sowas?
Das ist so Star Wars Episode 1. ich gebe halt zu, ich hänge da ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ich auf der einen Seite das Match verdrängt habe und auf der anderen Seite halt noch aus dem Grund nicht mitzähle, weil es ein Tag-Team-Match ist. Es ist allerdings trotzdem, auf der einen Seite ist es halt mega Downer gewesen. Es war vielleicht das schlechteste Tag-Team-Match aller Zeiten, wo alles schief ging. Also es ging wirklich alles schief, was nur schief gehen konnte. Du wolltest eigentlich auch nicht, dass Shawn Michaels sein Versprechen bricht. Hat es doch gemacht, die Umstände machten es halt noch schlimmer, dass es halt ausgerechnet dann in Saudi-Arabien ist. Oder einfach denkst du, nein, für Kohle gibst du halt wirklich so alles auf. Oh, schwierig. Das Positivste an dem ganzen Ding war eigentlich nur, dass du gesehen hast, ausgerechnet derjenige, der am längsten raus war, hat die beste Leistung abgeliefert. Aber ich gebe zu, wenn wir halt, als du gesagt hast, ey, lass mal Shawn Michaels gegen Undertaker-Podcast machen, ich habe nicht an dieses Match mehr gedacht. Das ist für mich komplett ausgeblendet. Wie ist es denn bei dir? Bestimmt andersrum, oder?
Ich habe es natürlich noch irgendwo so im Hinterkopf, aber ich verschiebe das natürlich dann auch irgendwie in den Ablage P oder so, weil das natürlich ein Match ist. Also das haben wir hier auch begleitet, muss man auch dazu sagen. Also es ist ja schon 2018, im November hat es stattgefunden.
Ja, Kai und ich haben das gemacht.
Genau, da war ich nämlich irgendwie unterwegs, damals, als man noch reisen konnte. Ich glaube, da war ich beruflich unterwegs und da habt ihr den Podcast gemacht. Und ich habe es nur mitbekommen, dass ihr da am Schimpfen gewesen seid und am Zetern gewesen seid bei uns im Chat. Ja, ich kann es auf der einen Seite natürlich verstehen, weil Geld regiert die Welt und gerade Shawn Michaels und Triple H und alle als Familienväter irgendwo, kann ich das irgendwo nachvollziehen, dass man sagt, gut, ich versuche da nochmal meine Familie absolut abzusichern, aber sie haben sich alle damit keinen Gefallen getan. Und das wissen sie auch. Also das wissen sie ja alle. Shawn Michaels hat danach ja auch direkt schon in der Umkleide gesagt, so ja, wir sind so knapp an einem guten Match vorbeigekommen, so ungefähr. Ne? Also ja. Die haben ja alle gewusst, dass das scheiße war.
Und ja, das Schlimme ist vor allen Dingen, es tat ja den Fans am meisten weh, weil HBK ja einer oder vielleicht der einzige Wrestler war, wo du das Gefühl hattest, okay, er zieht es durch. Er ist der Einzige, der halt nicht wieder ja Blut leckt, nochmal zurückkehrt, nochmal sich für ein Match überreden lässt, sondern nein, du hattest eigentlich bis dato immer das Gefühl, anders als ein Ric Flair oder sonst was, er wird es durchziehen. Und dann kam das.
Ja. So ist es.
Streich mir das einfach raus. Ganz ehrlich. Das Ding ist, das Schlimme ist halt einfach, es ist ja nicht nur ein schlechtes Match, sondern es war einfach zu dem Zeitpunkt Undertaker in einer ganz schlechten, ganz, ganz schlechten Verfassung. Kane, ganz, ganz schlechte Verfassung. Triple H verletzt sich. Auch zu dem Zeitpunkt hat er keine super Matches mehr abgeliefert. Es war zum Scheitern verurteilt und es ist noch kräftiger gescheitert und das gab es nicht, weil diese Duelle zwischen Shawn Michaels und Undertaker, die waren viel größer als der Mister in Saudi-Arabien.
So ist das. Und deswegen, als Abschluss hier zu dem Hauptthemenblock, was nimmst du denn aus dieser Geschichte von Shawn Michaels und dem Undertaker mit? Crown Jewel lassen wir jetzt wirklich mal außen vor, weil das ist ein anderes Blatt Papier und wie gesagt, das gehört in der Ablage P irgendwo. Aber diese große Fehde, die wir gehabt haben zwischen den beiden, was nimmst du daraus mit?
Zusammengefasst, warum ich Wrestling liebe. Das klingt jetzt sehr abgedroschen, ne? Aber ich muss dazu sagen, jeden von meinen Freunden, den ich versuche, Wrestling näher zu bringen, sage ich immer, wenn du verstehen willst, und das ist kein Witz, und das sage ich auch nicht wegen dem Podcast, sondern es ist wirklich so, wenn du verstehen willst, was ich am Wrestling liebe, guck dir diese beiden Matches an und die Promos dazu und du wirst es verstehen. Und bislang, und das ist einfach Tatsache, hat jeder einzelne von denen gesagt, das ist der Hammer. Das ist so viel Drama und das sind zwei Könner im Ring. Sowas kannst du nicht vorplanen. Das ist einfach pure Magie, die da entsteht, wenn zwei die absolut perfekte Chemie haben und dazu auch noch, wenn dann zwei Leute aufeinandertreffen, die so viele Geschichten im Ring erzählen. Großartig und ja, wegen sowas liebe ich Wrestling und das ist für mich die größte und auch beste Wrestling-Fehde aller Zeiten. Die wird auch nie wieder getoppt werden. Da lege ich mich fest. Das heißt nicht, dass die anderen schlechter sind oder so, aber das Ding hat einfach alles gesprengt, weil es perfekt war.
Du bist dran. Ich sehe es tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Das ist eine Matchserie, die sorgt bei mir, selbst wenn ich jetzt hier darüber rede, dass ich Gänsehaut davon bekomme, einfach weil es so emotional ist, weil es so gut aufgebaut gewesen ist. Matchtechnisch natürlich die beiden WrestleMania-Kämpfe unglaublich gut. Unglaublich gut. Wer die noch nicht gesehen hat, schaut's euch noch mal an. Selbst wenn ihr sie schon tausendmal gesehen habt, schaut's euch einfach noch mal an. Das macht gerade jetzt in der aktuellen Zeit fast noch umso mehr Spaß, sich da noch mal reinfallen zu lassen. Weil es eben auch noch diese Emotionalität, diese Nostalgie irgendwo da mit sich bringt. Das sind zwei Ausnahmekönner. Das sind zwei der größten Stars, die das Wrestling jemals hervorgebracht hat. Es sind zwei Wrestler, deren Karrieren wir von vorne bis hinten mitverfolgt haben, was ich auch mal sehr, sehr, sehr wichtig finde, um so eine Beziehung zu den Charakteren und zu den Figuren aufzubauen. Es sind zwei absolute Ikonen und die haben sich mit dieser Fehde absolut selbst übertroffen und mit diesen beiden Matches Standards für WrestleMania gesetzt, die nie wieder erreicht werden können, glaube ich. Solange bis zwei ähnlich große Persönlichkeiten irgendwie entstehen, die sowas auf die Beine stellen. Aber das wird auch so einfach nicht passieren.
Die ich glaube, wir werden auch nie wieder erleben, dass zwei so große Stars so viele Jahre keinmal aufeinander trafen.
Ja, das auch. Genau. Und dadurch war es ja auch besonders, dass man das eben gehabt hat. Und dass die eben auch noch im Ring so abgeliefert haben. Also unglaubliche Fehde. Und für mich auch die perfekte WrestleMania-Fehde. Gerade die im Hinblick auf WrestleMania 26. Da warst du ja, das wolltest du sehen. Und während ja 25 ja noch so ein Midcard-Act irgendwo gewesen ist, war ja 26 dann ja auch wirklich dieser absolute Main-Event. Wie du richtig gesagt hast, es brauchte auch keinen Titel irgendwo, sondern da hat es vollkommen gereicht, dass wir Streak gegen Career hatten. Das war so groß, da konnte einfach gar nichts gegen anstinken in dem Augenblick. Deswegen absolut fantastische Geschichte. Und mich wundert es übrigens tatsächlich, dass wir bei dem WWE Network nicht irgendwo eine Special, eine Doku oder sonst irgendwas so richtig dazu haben.
Also ja, ich glaube, das kommt nur irgendwann mal.
Das wundert mich wirklich, weil man schaut natürlich auch gerade im Hinblick auf so einen Podcast, so gibt's Podcasts dazu, gibt's Dokumentationen oder sonst irgendwas. Gibt's nicht, finde ich total merkwürdig.
Naja. Ja, die Wege der WWE sind unergründlich.
Das ist korrekt.
Aber meine Empfehlung nochmal, bitte schaut euch diese, jetzt nach dem Podcast, wenn wir komplett durch sind, geht auf YouTube, schaut euch die Promo an von WrestleMania 26. Nur diese 5 Minuten zurücklehnen, alles gesagt dann.
Jo, und an der Stelle würde ich sagen, machen wir hier den Deckel drauf auf das Hauptthema und wechseln rüber zu den Fragen. Ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragen@headlock.de, könnt ihr uns bei Facebook schicken, gern auch bei Discord, das haben diesmal auch wieder einige gemacht. Schaut da generell vorbei, da sind wir jetzt langsam, nähern wir uns den 200 Mitgliedern in unserer Gruppe. Wir schreiben da kräftig mit und diskutieren mit und manchmal gibt's auch sehr viel Blödsinn, der da stattfindet. Also schaut da gern vorbei, Link findet ihr auf unseren Social-Kanälen, bei YouTube unter dem Video und so weiter und so fort. Auch auf YouTube könnt ihr auch gerne Fragen posten. Kommen wir dann mal hier dazu. Der Jonas und noch einige andere haben gefragt, Big Show wechselt zu All Elite Wrestling. Was sagt ihr dazu? David, was sagst du dazu?
Noch unentschlossen, weil es kann eine für mich sehr gute Entscheidung sein. Erstmal ist es natürlich eine Nachricht, die halt durchs Internet geht oder durch die Medien halt geht. Es ist ein großer Name, den du eigentlich komplett mit der WWE verbunden hast, wo du vom Gefühl her ist nicht dran gedacht, dass er, der verlässt die nochmal. Nee, der bleibt ewig da. Er geht zu AEW. Es wäre für mich sehr gut. Er soll ja ein Kommentatorenpult sein, also da halt arbeiten. Wenn er Backstage arbeitet, um halt seine Erfahrung weiterzugeben, sehr gutes Ding. Kann man nicht gut mit leben. Ich möchte ihn halt nur nicht irgendwie fokussiert im Ring sehen.
Das ist halt das Ding. Das heißt ja auch schon, dass er wohl auch als Part-Timer quasi aktiv sein soll. Er ist nicht allein, er ist erstmal als Kommentator angekündigt, aber Tony Khan hat auch bereits bestätigt, dass er eben auch durchaus aktiv werden wird.
Ja, da muss man noch mal unterscheiden. Es ist, glaube ich, was anderes, wenn du zum Beispiel mal eine kleine Story hast, wo es halt zu einem Match kommt, an der ein aufstrebender Star wachsen kann, nehme ich mit, kann ich mitleben. Ich möchte halt nur nicht, dass er eine Feder hat.
Schauen wir mal. Das ist übrigens genau dasselbe, was ich mir auch sage. Ich habe heute ja auch noch mal in Discord geschrieben, wo er übrigens auch sehr gut ist, ist PR. Also ich habe ja selber mit ihm zwei Interviews machen dürfen. Super netter Typ, total professionell. Auch ganz wichtig, der ist jemand, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht, allein durch seine körperliche Präsenz, wenn er vor Ort irgendwelche Termine hat. Ist aber total eloquent, humorvoll und du kannst ihn da hinsetzen und der ist halt einfach ein super Typ irgendwo. Und
für sowas, wer das mal sehen will, bei uns auf dem YouTube-Channel gibt's ein Video davon.
Genau das. Das ist von, ich weiß gar nicht, wie alt das mittlerweile ist, muss auch 4 Jahre, 5 Jahre schon her sein. 4 Jahre wahrscheinlich. Und dafür kannst du ihn auf jeden Fall brauchen. Genauso kann er auch den großen Jungs beibringen, wie man vielleicht hier und da ein bisschen mehr wie ein Big Man agiert. Das finde ich auch übrigens ganz wichtig. Aber ich bin auch bei dir, ich möchte ihn nicht als wrestlerischen Schwerpunkt irgendwie in einem bei Dynamite oder eben dann demnächst in Elevation oder sonst irgendwas haben, sondern der soll erstmal soll sich da mal ein bisschen zurückhalten, ist inzwischen ja auch 49 Jahre alt. Und ja, da, man muss ja eben auch ein bisschen aufpassen mit den Verpflichtungen, aber wenn er da eben wirklich eher in einer offiziellen Rolle aktiv ist, dann kann ich damit noch ganz gut leben. Aber es ist eben zweischneidiges Schwert, sage ich ganz ehrlich. Dann Twitter, der Agent Armstrong hat uns angeschrieben, auch passend zu den Signings. Was denkt ihr eigentlich über die WWE-Verpflichtung von Parker Boudreaux und Bronson Steiner? Bronson Steiner ist ja hier der Sohn von Rick Steiner. Parker Boudreaux, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ist ein ja, College-Football-Star, der aussieht wie Brock Lesnar, in klein, ein bisschen.
Ach, der Klon.
Ja, genau. Und der Kollege hier schreibt noch hier, ich sehe in beiden viel Potenzial, aber mir ist der Hype fast schon zu groß. Es wird Jahre dauern, bis wir sie im Ring sehen werden. David, wie siehst du das?
Ich kannte beide vorher nicht, gebe ich offen zu. Ich finde halt, wie heißt der nochmal, der so aussieht wie Lesnar?
Parker Boudreaux.
Ja, der hat auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Statur, sagen wir mal so rum. Aber was beide im Endeffekt dann bringen werden, gib ihnen Zeit. Irgendwann werden sie halt dann die Zeit bekommen haben, haben sich verbessert. Und dann ist halt die Frage, wie viel Talent steckt halt drin. Also nur, weil jemand irgendwie einen Namen hat oder eine Statur, das reicht für mich noch nicht aus für einen Hype, gebe ich halt offen zu.
Ja, genau das. Du brauchst ein bisschen mehr als nur einen Look und auch brauchst auch ein bisschen mehr als eine Verwandtschaft, um eine Karriere wirklich dann auch zu machen. Warten wir einfach mal ein, zwei Jahre ab, wo die beiden dann stehen. Ich kann da jetzt nicht großartig was zu sagen. Ich finde, die haben beide einen guten Look, die bringen beide einen guten Körper mit. Wie sie sich dann im Training verkaufen und ob das alles funktioniert, weiß ich nicht. Auch gerade um Parker ist ja wirklich so ein Internet-Hype entstanden, weil alle gesagt haben, Mensch, das ist wie Brock Lesnar. Und ich sag's ganz ehrlich, das kann sogar auch für so einen jungen Mann zum Problem werden, wenn so viel Druck von außen kommt. Er hat ja dann auch Sachen geschrieben hier, ich will nicht der nächste Brock Lesnar werden, ich will der erste Parker Boudreaux werden. Schwierig. Die sollen erstmal gucken, dass sie da in dieser Wrestling-Welt Fuß fassen, dass sie sich da durchkämpfen, weil dafür brauchst du auch nicht nur die körperlichen Fähigkeiten, die bringen beide offensichtlich mit, aber eben auch den Willen. Und du musst auch ein Corporate Character irgendwo sein, du musst in dem Gefüge, gerade bei WWE musst du mitarbeiten können, musst innerhalb des Locker-Rooms irgendwie mitarbeiten können. Abwarten. Der Chris schreibt via Discord, haben wir gerade als Anregung vom Match of the Week, das war damals das zweite Elimination Chamber Match, was Shaggy und ich besprochen haben, hat er sich den Chamber vom SummerSlam 93 angeschaut. Wie fandet ihr Nash und Goldberg bei ihren WWE-Runs 2003? Findet, dass Nash damals in toller Form war und der WWE helfen hätte können, um junge Superstars wie Orton, Cena, Lesnar oder Batista overzubringen? Bei Goldberg ist mir aufgefallen, wie unendlich viel Power in seinen Moves steckte. War genau wie in seiner Prime. Schade, dass bei beiden am Ende nicht länger was draus wurde. David.
Wie soll man das sagen, dass man noch weiter nett wirkt? Also von Kevin Nash halte ich so ziemlich gar nichts. Also ich finde, er ist halt natürlich beeindruckender Statur, großer Name im Wrestling, aber weder mochte ich seine Matches noch seine Attitude. Also der war einfach für mich, als er kam, war er für mich nicht der Typ, wo ich denke, ja, der bringt jetzt alle over, sondern ja, der macht dann wieder sein Ding. Die Matches, die er abliefert, kenne ich schon. Passt schon. Also Nash hätte ich auch damals nicht gebraucht, 2003 zwingend, außer vom Namen her wegen NWO. Und bei Goldberg war es so, dass er nicht für mich, körperlich auf jeden Fall, er war deutlich mit mehr Kraft gesegnet als heute, sagen wir mal so rum. Das war schon sehr wuchtig, aber es war trotzdem nicht der Goldberg, den ich von der WCW kannte, mit der Streak und dieses unschlagbare Monster. Aber das liegt nicht unbedingt an der WWE oder dass sein One so mega mies war, sondern einfach, das fing ja schon bei der WCW an. Das einfach, als irgendwann mal die Luft raus war, hat man die nicht mehr reinbekommen in den schönen Goldberg. Und so ging es mir halt auch, als er bei der WWE dann auftauchte. Ich hatte halt das Gefühl, ja, da ist ein großer Kerl, starker Kerl, aber nicht von, oh, da ist Goldberg.
Ja, für mich wirkt Goldberg immer noch wie ein Fremdkörper. Also es ist heute wie damals irgendwo.
Ja.
Ich war nie ein großer Goldberg-Fan, das habe ich schon mehr als einmal gesagt. Aber ja, also das, was der Chris hier geschrieben hat, dass da die Aktionen auf einmal noch richtig Wucht hatten, bin ich komplett bei dir. Vor allem, wenn man jetzt den Kontrast 18 Jahre später hat, da ist schon ein Riesenunterschied da drin. Ob man mit dem Nash zur damaligen Zeit jemanden overgebracht hätte, weiß ich nicht. weiß ich nicht. Ich glaube, dass Nash war damals nicht mehr der Gradmesser. Ein Sieg von Goldberg hat, glaube ich, damals mehr gegolten als ein Sieg gegen, also ein Sieg gegen Goldberg hat damals mehr gegolten als ein Sieg gegen Nash. Tue ich mich schwer mit. Nash war damals schon ein bisschen durch einfach irgendwie, was sein Standing angeht. Und wenn man ehrlich ist, wann war 2003 sein letztes richtig großes, gutes Match? Und selbst wann hat der zuletzt mal richtig Geld gezogen? Weiß ich nicht.
War halt nicht mehr die große Nummer wie damals.
Genau, eben. Und Goldberg, ja, aber habe ich, wie gesagt, damals eher als Fremdkörper innerhalb des Produkts gesehen und hat für mich irgendwie überhaupt nicht gepasst. Klar hätte man mit dem mal machen können. Andererseits wissen wir auch, dass Goldberg nicht der einfachste Charakter ist. Und ich glaube auch nicht, dass er sich gerne hingelegt hätte, weil das ist ja nun mal Goldbergs Art. Dann hat uns der Baris per fragen@tedlock.de angeschrieben und der hat ein paar geschichtsträchtige Fragen hier rausgehört. Nämlich, habe mir das Network geholt und würde gerne weit zurückgehen und mir sozusagen alles von vorne angucken. Da ich erst 2000 geboren wurde, habe ich nämlich einige ikonische Momente verpasst. Würde gerne sehen, warum so Leute wie Flair oder Hogan so erfolgreich waren. Könnt ihr mir einen guten Startpunkt dafür empfehlen? Ich dachte an WrestleMania 1. Ich will erstmal sagen, Hut ab vor deinem Einsatz hier. Also 21 Jahre Wrestling nachholen. Oder dann, keine Ahnung, wann du mit Wrestling schauen angefangen hast, aber 10, 12 Jahre Wrestling nachholen, das ist schon einiges. WrestleMania 1 natürlich cool. Also das kann man natürlich dann machen. Wobei das
schwierig.
Ich tue mich da auch ein bisschen schwer mit. Ich habe ja ähnlich wie Shaggy oder auch David, glaube ich, auch wir haben alle zur selben Zeit etwa angefangen, mit so um die Anfang der 90er rum. Ich würde das tatsächlich eher nehmen. WrestleMania 1, das ist schon, ja, guck's dir an, aber ich halte das für einen schwierigen Einstieg. Ich weiß nicht, wie ist bei dir, David?
WrestleMania 1 würde ich nicht empfehlen, weil es ist halt aus heutiger Sicht sehr schwer zu gucken und ich glaube nicht, dass du da dieselbe Anführungszeichen Magie empfindest. Ich würde eher empfehlen, so WrestleMania 5 anzufangen und sich dann die Rosinen rauszupicken. Aber WrestleMania 5 zum Beispiel Hogan gegen Savage würde ich mal nehmen und dann direkt danach mal WrestleMania 6, Hogan gegen Warrior, dann hat man da schon ein Gefühl dafür, was ist eigentlich bei Hogan so groß gewesen oder warum, was hatte der Besonderes. Aber ich finde, die ersten 4 WrestleManias, so geschichtsträchtig die waren, ich empfehle die niemanden.
Ja, die sind ein bisschen anstrengend. Die sind interessant natürlich für die Geschichte, aber gerade so die Mid- und Undercard ist da oftmals, also wrestling-technisch ist da generell relativ wenig richtig gut. Wenn es um Flair geht zum Beispiel, da würde ich sagen, such dir dann eher so die Matches einfach von ihm raus. Man muss ja nicht unbedingt mal die ganzen kompletten Events schauen. Geh zurück zu der Fehde gegen Ricky Steamboat zum Beispiel, gegen Terry Funk, schau dir das an, gegen Harley Race. Vielleicht auch gegen Dusty Rhodes. Also es gibt auch tolle Dokumentationen, die ich finde auch sehr gut geeignet sind, um Wrestling-Geschichte aufzuholen und so ein bisschen nachzuholen, ohne dass man jetzt wirklich alle Weeklies schauen muss, alle Pay-Per-Views schauen muss. Manchmal reicht es dann eben auch, wenn man so den roten Faden eher versteht.
Da kann ich auch empfehlen, übrigens, auf Disney Plus gibt's eine Doku zu Ric Flair.
Genau.
Die ist gut.
Ich hab's noch nicht gesehen.
Nee, die kann was. Die erzählt vor allen Dingen genau das, wenn du halt das nachempfinden willst, warum wurde denn groß? Da bist du gut dabei.
Und wie gesagt, wir empfehlen da beide eher so ein bisschen die späteren WrestleManias und bei Flair würde ich mir dann auch eher so die großen Match-Serien rauspicken. Wir haben da ja im Podcast einiges angesprochen und die würde ich mir dann raussuchen, wenn du da an den beiden ganz im Speziellen interessiert bist. Ja, und der Baris fragt noch, wer waren außerdem eure Lieblinge, die vielleicht weniger bekannt waren zu der damaligen Zeit, David?
Das hört sich halt doof an, wenn ich die jetzt nenne, aber es war für mich zum Beispiel AJ Styles, als er bei TNA war, und Samoa Joe, als er bei TNA war.
Ach, du meinst jetzt 2000 rum, oder was meinst du? Oder?
Ja, ich habe einfach nur gedacht, er hat ja nicht gesagt, zu dieser Zeit.
Also, ich frage mich das gerade, ob er meint, um WrestleMania 1 rum?
Nee, ich glaube allgemein. Ich glaube, das ist so eine allgemeine Frage. Ansonsten, wenn du halt noch weiter zurückgehst, war bei mir auf jeden Fall, der schon bekannt war, aber den ich halt größer gesehen hatte als der Rest, das war Rick Rude. Mhm. Den fand ich halt eigentlich deutlich besser, als er dargestellt wurde. Den würde ich zum Beispiel rauspicken.
Ich fand den Texas Tornado zum Beispiel immer ziemlich cool.
Carrie Van Erick.
Der Shaggy auch. Ja. Das ist nur ein Beispiel. Das überlege ich gerade. Wen hatte ich denn noch, wenn ich damals, ja, gut, Mr. Perfect, den kennt aber jeder, den mochte ich halt auch damals schon. Weiß ich nicht. Aber Texas Tornado ist erstmal, glaube ich, schon mal so ein Anhaltspunkt, der vielleicht jetzt nicht gerade bei WWF-Fans vielleicht nicht ganz so, nicht ganz so groß gewesen ist.
Wir hatten ja auch nichts anderes, muss man ehrlich sagen. wir waren ja, damals haben wir noch, sind wir barfuß zur Schule gegangen und haben dann halt nur WWE bzw. WWF gucken können. Also,
so ist es. Dann hat er noch gefragt, wie fändet ihr es, wenn der Big Gold Belt die World Heavyweight Championship zurückkehren würde? Ich finde die einfachen Designs mit dem aktuellen WWE-Logo drauf einfach zu eintönig. Mir gefallen beispielsweise der IC-Belt und der US-Title deutlich besser. David, wie siehst du das? Bringt man den nochmal zurück, hier den großen goldenen?
Ich glaube, du wirst das Gegenteil sagen von mir. Ich fand ihn immer hässlich. Ich fand eher den damaligen mit dem Adler schöner. Den WWF-Titel. Der World Heavyweight Championship, das war mir immer ein bisschen zu groß, ein bisschen zu wuchtig, aber ich bin komplett bei ihm, dass die aktuellen Designs, ich finde die halt irre langweilig und auch einfallslos. Ich mag auch nicht, dass halt Titel eigentlich nur eine andere Farbe haben, sonst gleich sind. Ich hätte auch gerne irgendeinen alten IC-Belt wieder.
Ja, das hatten wir zwischendurch dann mal, dann wieder nicht und dann wieder doch. Ich sehe es. Ich tue mich da auch ein bisschen schwer. Also A, glaube ich nicht, dass WWE noch mal zu so einem traditionellen Ding zurückgeht, weil man hier einfach eine Firmenpolitik fährt. Man möchte einen Belt haben, der für WWE steht. Und der soll nicht für die NWA stehen oder für sonst irgendwas, sondern der soll so für sich stehen. So. Fand ich das damals schöner? Ich fand den cool. Also ich mochte diesen großen goldenen Belt auch, aber ich fand auch, ähnlich wie David, aber ich glaube, das liegt auch daran, wie wir wrestlingtechnisch sozialisiert worden sind. Ich fand auch den Winged Eagle Belt damals, Anfang der 90er, fand ich auch schöner als diesen großen goldenen. Oh. Aber es liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass wir diesen Winged Eagle einfach so groß empfunden haben zur damaligen Zeit, dass daneben vielleicht auch andere Belts irgendwie so ein bisschen kleiner für uns gewirkt haben. Weiß ich nicht.
Das kann sein. Bei mir ist ja zum Beispiel auch den IC-Belt möchte ich immer in weiß sehen. Nicht in schwarz. Ich fand den in weiß immer schöner.
Okay. Der Peter fragt per YouTube, wer war eurer Meinung nach zu lange im Ring? Undertaker, Michaels, Hogan, Goldberg. Ich denke, dass einige früher hätten aufhören sollen. Die Matches von zum Beispiel Undertaker waren am Ende einfach nur noch eine Qual. David, passt ja auch so ein bisschen heute.
Also Michaels war nicht zu lange im Ring. Definitiv nicht. Hogan, Goldberg, eigentlich kannst du sagen 80% aller Wrestler. Also ich finde, das ist schon etwas, was Wrestling auszeichnet, im Gegensatz zu manch anderen Sportarten, dass es schwerer ist, anscheinend aufzuhören.
Ja, Hogan, und, Flair, Funk.
Jake the Snake, kannst ja komplett durchziehen. Also
eben, also es sind sehr, sehr viele Wrestler. Und das ist die Frage haben wir auch nach dem Flair-Podcast ja geschickt bekommen, so nach dem Motto, warum haben die denn nicht früher aufgehört? Und da habe ich einfach nur gesagt, weil für viele Wrestler Wrestling das Leben ist, was charakterisiert dich, das macht dich aus. Dadurch definierst du und identifizierst du dich. Und da von einem Tag auf den anderen womöglich zu sagen, so, das bin ich jetzt nicht mehr. Ich gehe jetzt nach Hause, ich sitze jetzt auf der Veranda wie Thanos und trinke meine Limonade oder so. Das können ganz viele nicht. Dir fehlt dieser Kick, dir fehlt der Moment, wenn du durch den Vorhang gehst. Mit den Leuten,
ich glaube auch
Jutsubeln. Ja.
Entschuldigung.
Jutsubeln ist übrigens auch gut. Zujubeln.
Jutsubeln, das war der Superblow. Ich muss auch sagen, es ist, glaube ich, nicht nur dieses Adrenalin im Ring. Ich glaube, das ist auch einfach die Tatsache, dass Wrestler, dadurch, dass sie auch so viel on Tour sind, in so einer gewissen Bubble sind. Und die kennen halt, ihre Freunde und Familie bestehen eigentlich auch aus Wrestlern.
Ja.
Und auf einmal ist das halt weg und du gehörst, ich glaube, dieses Gefühl, dieses, ich gehöre nicht mehr dazu, das ist schwierig. Das hast du auch bei dieser Taker-Doku gesehen, wo die halt im Backstage ihnen sagen, ja, ich habe so viel Respekt zu dir gegenüber. Aber du hast ihn angemerkt, eigentlich möchte er gar nicht, dass man so zu ihm aufsieht, sondern eigentlich möchte er noch dazugehören.
Ja, eben. Und deswegen, da müssen wir, glaube ich, vielleicht auch als Fans ein bisschen nachsichtiger sein. Hier und da, wir sind da ja auch mal oft einfach ein bisschen egoistisch und sagen, nein, hier, das will ich nicht mehr sehen. Es sind auch nur Menschen. Auch Wrestler sind nur Menschen. Und selbst wenn du jemanden hast, der über zig Jahre vielleicht die eine dieselbe Tätigkeit getan hat und sich darüber identifiziert hast und dann auf einmal in Rente geht, auch vielen Menschen mit normalen Jobs fällt das ja extrem schwer. Vor allem, wenn sie beispielsweise ihre eigene Firma aufgebaut haben, kennt man das ja beispielsweise auch. Wer weiß, wie der
auch mal TV wird. Ja, die meisten familiengeführten Firmen ist ja genau so, dass die Leute dann auch quasi zu spät aufhören.
Ja, also Ja. Der Chrisu fragt per Discord, was war euer lustigster Moment im Wrestling? David.
Oh, da gab's viele. Also, Erstmal, wo Titus unter den Ring gerutscht ist.
Das ist auch der Klassiker inzwischen, oder? Das ist der moderne Klassiker.
Ich musste aber auch damals so lachen. Ne? Ich bin komplett zusammengebrochen. Das hat mich gekillt. Der hat mich damit erwischt. Das war nicht gut. Ansonsten, ja, was ich auch noch mag oder mochte halt, war als der Hurricane im Ring stand beim Rumble und dann zwei Jokeslams an Triple H und Stone Cold ein Double Jokeslam verpassen will und die beiden gucken sich nur an. Und dieser Blick war super. Euer lustigster Moment schlechthin kann ich nicht sagen, aber es gibt im Wrestling immer wieder lustige Momente.
Was ich damals geliebt habe, waren die Segmente von Edge und Christian mit dem Kazoo. Fand ich super witzig, mit Kurt Angle dann teilweise noch dabei. Fand ich super geil. Ich habe mich auch kaputt gedacht, als der Shockmaster durch die Wand gebrochen ist. Oder
ja, okay, das ist auch. Oder Chris Jerichos Promos mit Stephanie McMahon. Ich weiß, schwierig, aber ich gucke mir das gerne immer noch an als Competition, nicht Competition,
Kontrast? Was ist
das? Competition? Also Zusammenfassung. Collector, naja, ist egal.
Compilation.
Compilation, genau. Als Compilation, ja, da gucke ich mir das gerne an. Also die Chris Jericho Promos mit Stephanie McMahon sind schon auch sehr lustig gewesen.
Ja, oder die List of Jericho oder sonst irgendwas. Also, ne, gab's ja auch alles. Also da war echt schon viel Witziges dabei.
Nur unlustig war immer alles, was halt super lustig sein sollte. Also Kuchen ins Gesicht fand ich immer sehr unlustig.
Ja, Kuchen oder Essensschlacht, die tausendste oder ja. Sonst irgendwas, ja. Oft sind es ja auch die Botches, die dann einfach witzig sind. Und
warte, mir ist das doch der lustigste Moment, ist mir jetzt eingefallen. Kann man auch auf YouTube gucken, wo Shawn Michaels Backstage Stan kickt.
Ach so.
So, ich weiß, wie ist der Name? Stan. Boom. I just kick Stan. Und dann geht er einfach rum und kickt jeden und du siehst, wie diese Blätter rumfliegen. Oh ja, da muss ich jedes Mal immer noch lachen, wenn ich mir das anschaue. Das ist fantastisch.
Ist Stan nicht Ty Dillinger?
Ja, ist er.
Okay.
Also das ist super, das kann man auch, wie gesagt, auf YouTube finden. Da muss der alte Mann lachen.
Ja, Sean Spears und Ty Dillinger, eine Person. Und Stan.
Gibt so. Ten.
Ultimate Warrior fragt noch per Discord, wünscht ihr euch K-Fabe zurück? Wenn ja, wie und in welcher Form, David?
K-Fabe ist unnötig. Also du brauchst das eigentlich nicht, weil du brauchst das nicht alles als super echt darstellen. Es ist eher wichtiger, was glaubwürdig ist. Und ich finde schon, mich stört es zum Beispiel auch nicht, dass so The Fiend halt einen Horrorcharakter darstellt und ich zeige gleich in Social Media ein Foto sehe, dass er halt ein Kind kriegt. Also Papa wird. Also
ein Teufelskind.
Er wird Papa. Nein, aber mich stört das heutzutage, gebe ich dazu, auch gar nicht. Ich brauche das auch nicht, weil ich sehe das ein bisschen Wrestling eher als Filme. Und ich weiß genau, dass halt Bruce Willis oder Sylvester Stallone, das sind halt auch nicht die Rambos, aber im Actionfilm bin ich trotzdem drin. Also mir ist das wurscht.
Ja, also er macht ja hier noch den Vorschlag, also nach außen hin alles als echt darstellen oder vielleicht nur, dass man generell keine Internas erfährt, wie zum Beispiel Vertragsverlängerung, Verletzung und oder private Themen. Ich tue mich da so schwer mit. Ich find's auf der einen Seite mal ganz spannend, wenn du Charaktere hast, die wirklich dann auch im Charakter bleiben. MJF ist ja so ein Kandidat, der das über weite Strecken sehr konstant durchzieht. Und das finde ich, finde ich das wiederum echt spannend. Aber so komplett.
Einfach verwoben manchmal. Ich würde halt nicht sagen, pauschal, yo, K-Fab zurück oder pauschal PK-Fab. Nein, es muss halt zur Situation passen. Nutz es für dich, dann ist das richtig cool. Lass es sein und mach dafür eine eigene Story, die weg davon ist. Ist auch okay.
Aber
Hauptsache, die Story ist gut.
Ja, aber es klappt doch halt auch nicht mehr, sobald du irgendwie in der Außendarstellung bist mit PR und Interviews machst oder sonst irgendwas. Dann willst du mir noch erklären, dass dann alles echt ist und ja, hier, warum halten sie ja nicht dagegen? Und dann haben wir so eine Diskussion, wie wir da jetzt in diesen alten Aufnahmen, die bei YouTube
rumgeistern. Ich finde das eher so als man nimmt ja Wrestling auch nicht zu ernst. Und wenn halt jemand wie MJF in der Rolle bleibt, dann ist es eher für mich so was Schmunzelndes, was dann unterstreicht, von wegen, okay, die ziehen das halt noch ein bisschen mehr durch als sonst. Aber ich sag jetzt nicht, du bist der Bösewicht. Nee, ich mag dich nicht, du bist echt genauso. Das nicht, aber man kann halt trotzdem das auch gegebenenfalls mal durchziehen. Oder ich mag es halt auch, wenn die über Social Media nicht dieses Gespielte, wo du halt einfach denkst, ich glaube, die können sich echt nicht leiden, damit ein bisschen spielst.
Ja.
Das mag ich dann schon.
Eben. Ich glaube, du musst da echt irgendwie so einen gesunden Mittelweg finden. Wir werden nie wieder dieses komplette durchgezogene K-Fab bekommen. Das geht einfach nicht. Dafür sind wir auch alle inzwischen da auch zu aufgeklärt für, und dafür gibt's dann zu viele Dirt Sheets und das Ganze drumherum funktioniert halt dann einfach nicht mehr. So ein bisschen mehr, tatsächlich so ein bisschen mehr, gerade was die Charakterdarstellung angeht, würde ich mir da schon wünschen. Wie im Einzelnen tue ich mich da schwer mit. Dann fragt der Ultimate Warrior noch, was haltet ihr von Wrestling-Moves in Filmen? Gut oder eher peinlich? David, haben wir ja schon häufiger gesehen. Rock, in jedem zweiten Film Rock Bottom. Wir haben letztens noch über Sasha Banks gesprochen, die Mandalorian noch eine Hetze da zeigen musste. Also, was sagst du dazu?
Ich habe oft ein bisschen Fremdschämen. Aber andererseits, wenn es gut umgesetzt ist, ist es für mich als Fan so ein bisschen so ein Zwinkern. Okay, Wrestling-Bezug. Alles klar, finde ich super. Aber ja, es darf halt nicht aufgezwungen sein, aber oft sieht es halt auch wirklich doof aus.
Es ist natürlich ein bisschen Trademark für Wrestler auch irgendwo. Und deswegen mag ich das ganz gern, weil du immer siehst, so, das ist was anderes und eigentlich passt es nicht so richtig in den Film, aber es ist dann doch irgendwie ganz cool. Ich sehe das mal eher so als Augenzwinkern in Richtung der Wrestling-Community. Und irgendwie mag ich das auch ganz gern. Ich muss es aber nicht haben. Ich finde, das ist eben das, was das Problem ist derzeit, dass du zu oft Wrestler hast, die in Filmen auftreten und die dann irgendwie ihre Aktionen zeigen. Also ist nun mal so. Und das ist eher das, was mich da so ein bisschen stört, dass man dann ständig davor sitzt und diese Wrestling-Anleihen sieht. Und das stört mich dann tatsächlich ein bisschen grundsätzlich. Aber ist jetzt nichts, was mich komplett aus dem Film rausholen würde und mich komplett abstoßen würde. Dann fragt er noch, könnt ihr mal einen Themen-Podcast über Titel machen? Also ganz allgemein, für was sind die Titel da? Warum sollte man sich als Wrestler darüber freuen, einen Titel in einem geskripteten Sport zu gewinnen? Ist es eine Art Oscar? Wie schädlich ist ein Titelgewinn ohne richtigen Aufbau? Machen Titel faul, weil man da keine Storys schreiben muss, sondern einfach den Titel als Ziel hat? Wo ist die gute alte Triple Crown hin? Und so weiter und so fort. Also er hat eine ganze Reihe an Vorschlägen hier geschickt. Ich finde sowas prinzipiell praktisch, aber Titel sind eben auch hier und da ein bisschen unemotional. Und ich glaube, das ist jetzt so ein Sammelsurium an Ideen. Und ich glaube, daraus einen Podcast zu machen, dessen Thema sich gut liest und der spannend ist, ist ein bisschen schwieriger. Wir haben schon mal die History of the IC-Title gemacht, zum Beispiel. Der kam ganz gut an, weil da eine Emotionalität dahinter ist. Ich glaube aber, dass es schwieriger werden wird, so einen grundsätzlichen Wrestling-Title-Podcast zu machen, vor allem aus Fansicht. Da muss man dann, glaube ich, ein bisschen mehr machen. Zum Beispiel diese Sache mit, wie schädlich ist ein Titelgewinn ohne richtigen Aufbau? So, weiß nicht. Das ist halt auch wieder sehr subjektiv hier und da. Also, David, wie siehst du hier den Themenvorschlag?
Ich sag mal so, ich glaube, es ist ein schwieriger Podcast, weil du auch sehr viel eigentlich nur definierst. Weil du sagst halt, wofür steht der Titel, warum? Ja, aber das hatten wir schon öfters. Also, ich würde mir halt eher vorkommen, ein bisschen wie so ein, ja, so ein Widerspule, der immer wieder dasselbe sagt, was ich eh schon mache. Aber so IC-Belt, wie oft haben wir schon genannt, für wen wir uns ein IC-Belt mal vorstellen oder was der für uns ausmacht? Das haben wir, glaube ich, schon 10 Milliarden Mal erwähnt, weil es halt einfach was Emotionales auch für uns ist. Aber so Titel für Titel durchgehen, schwierig. Vor allem, wo fängst du an und wo hörst du dann auf?
Ja. Ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Wie gesagt, wir wollen ja auch ja so ein bisschen unterhalten. Wir wollen nicht nur euch belehren, wir möchten auch ein bisschen unterhalten dabei. Und deswegen tue ich mich da bei dem Thema so ein bisschen schwer. Ich bin mir sehr sicher, dass wir noch mal so eine Title History zu bestimmten Titeln machen werden. Wir haben auch schon mal die ungewöhnlichsten Titel gehabt. Also, wo wir dann irgendwie FTW Championship kurz beleuchtet haben oder Hardcore Championship und all solche Geschichten. Also, wir haben durchaus so ein paar Titel-Podcasts haben wir hier gemacht. Aber so ein übergeordneten Podcast, wir haben auch letztens die Frage bekommen, ob wir mal so einen Erklär-Podcast machen können, was zum Beispiel, was macht ein Techniker aus, was macht ein Brawler aus und so. Das ist für mich ein bisschen zu trocken irgendwie und da fehlt mir so ein bisschen so die emotionale Schiene dahinter, da ich sage, ja, das ist halt ein geiler Podcast. Das fänd ich irgendwie für einen Blog oder so zum Lesen vielleicht spannender, aber so als Definitionspodcast, wie du gerade gesagt hast, David, tue ich mich da so ein bisschen schwer mit, oder?
Ja, wir brauchen einen Podcast fürs Herz.
Genau, gerade in der heutigen Zeit. Dann fragt der Ultimate Warrior noch, gibt es Wrestler, auf die der Intercontinental Championship super passt, ohne dass sie dann jemals World Champion werden müssen, was auch nicht schlimm wäre? Also ihm fällt da spontan ein Razor Ramon, Mr. Perfect, Elias oder The Miz. Frage ist ein bisschen älter.
Vor allem, Miz hat ja vorher schon mal andere Titel gehabt.
Das stimmt. Hat er ja auch, ist ja auch nicht müde geworden, das zu erwähnen in seiner Antrittsrede. Ja, David, Ist eigentlich natürlich so ein Ding, was wir ja auch in den Helden aus der zweiten Reihe ganz gut beleuchtet haben. Also immer wieder Wrestler, die vielleicht nicht den ganz großen Titel gewonnen haben. Aber er hat in meinen Augen zumindest schon mal zwei Kandidaten hier gehabt mit Razor Ramon, Mr. Perfect. Elias, klamm ich da leider aus.
Ich tue mich gerade ein bisschen schwer mit deiner Formulierung, Herr Kollege.
Oha.
Ja, nicht ganz so die großen Titel. Für mich ist das IC-Belt. Ja, das ist für mich wichtig. Es ist halt ein anderer Titel. Er steht für mich für was anderes. Er ist aber für mich nicht emotional zumindest, da gehöre ich wahrscheinlich zur Minderheit, aber ist nicht schlechter als der World Championship. Für mich ist es halt einfach ein anderer Titel in einem anderen Bereich. Also Mr. Perfect ist ein super Beispiel gewesen. Ich hätte gar nicht gewollt, dass er den World Championship gewinnt. Sondern für mich war das halt der IC-Title, der passte perfekt. Das ist genau der Bereich, wo er reingehört, wo er repräsentiert hat. Super, da war er für mich der Champion. Und Razor Ramon hat es auch gut gepasst. Für mich auch ein Rick Root ist auch für mich jemand, ja, gibt den halt ein IC-Belt, passt perfekt zu ihm. Aber ich finde halt immer ein bisschen altmodisches Denken. Du hast halt Wrestler, wo du denkst, ja, IC-Belt, das passt perfekt für dich. Und andere so, das wäre für dich zu wenig. Da wäre es wirklich zu schlecht. Weil es einfach nicht passt. Es passt nicht zu ihm. Drew McIntyre ist für mich kein IC-Belt-Träger, sondern der ist ein World Heavyweight Champ.
Ja. Aber, jetzt kommt nämlich mein großes Aber, die Leute, die du jetzt aufgeführt hast, das sind alles Leute aus den 90ern gewesen, die diese Rolle gefüllt haben. Und dadurch, das hängt mit der Wertigkeit ab. Ich finde, genau, dass der Intercontinental Championship über viele Jahre auch sehr unprominent dargestellt worden ist. So ein bisschen wie der Wanderpokal, der keine Bedeutung gehabt hat, wo es keine großen Fäden gegeben hat. Es gab hier und da immer wieder Auswüchse nach oben. Also The Miz zum Beispiel hat ja den IC-Title zwischendurch wieder groß gemacht. Daniel Bryan beispielsweise dann auch wieder. Und zuletzt hat man ja auch gesehen, dass man da wieder ein bisschen mehr mit vorhat. Aber deswegen habe ich da inzwischen auch nicht mehr so diese ganz große Emotionalität, wie das vielleicht früher mal gewesen ist. Früher war der Intercontinental-Title deutlich mehr wert. Und der war ja also ein bisschen der Aufsteiger-Belt, sprich, wenn du den gehabt hast, wusstest du eigentlich, dass die Chancen ganz gut stehen, dass dieser Wrestler dann auch irgendwann mal noch für Höheres auserkoren worden ist. Und das hat sich dann im späteren Verlauf nicht immer bewahrheitet, beziehungsweise dann ist auch der Intercontinental-Title eher so zu so einem Nebenschauplatz geworden, sondern der Titel war halt da und der wurde halt verteidigt, weil er verteidigt werden musste, tausendsten Mal, weiß ich nicht. Ja,
weißt, ja, es ist schwierig. Ich weiß, was du meinst. Du hast auf jeden Fall auch recht. Da würde ich niemals widersprechen. Aber wie du halt schon richtig sagst, The Miz wäre zum Beispiel auch ein Beispiel, wo ich sag, er ist für mich kein Heavyweight-Träger. Der braucht ihn nicht. Ich finde, der IC-Belt wirkt bei ihm genauso groß, aber passt besser. Also ich fand ihn damals als IC-Belt-Träger, wow, war das großartig. Und wenn ich an IC-Belt denke, dann denkst du ja auch, wie ich wahrscheinlich, direkt so, oh, Mr. Perfect gegen Bret Hart und so der Bereich, wo es halt nicht weht hat. Bei Bret Hart wusstest du, nee, das ist aber noch nicht alles. Das passt noch nicht ganz. Da geht noch mehr. Aber ich finde es auch schade. Es hängt ein bisschen immer davon ab, wie wertig ein Titel dargestellt wird. Und da ist auch viel Potenzial eigentlich dann halt weg.
Das ist eben so ein bisschen das Problem, was ich da sehe. Also jemand, den ich da zum Beispiel sehen würde. Ich finde, dass ein Samoa Joe so ein Workhorse-Title gut tragen könnte, weil das ist eigentlich so ein IC-Belt sehr oft für mich gewesen. Eher so dieser in der Midcard das Highlight setzen. Und das dafür steht das so ein bisschen. Jetzt aktuell haben wir Big E, finde ich gut. Und da ist ja auch der Plan, dass man ihn über diesen IC-Title quasi in neue Regionen bringt, dass man guckt, wie schlägt er sich als Champion und wohin gehen wir da mit ihm. Kann ich auch total nachvollziehen. Aber es gab eben auch Phasen, wo ich sage, da fand ich den IC-Title sehr, sehr nebensächlich und langweilig und ja, keine Ahnung.
Also diese Welt, ne?
Ja, ganz im Ernst. Also, weißt du noch, als Curtis Axel IC-Champion war?
Furchtbar. Ja, aber es ist alles eine Sache des Aufbaus. Eigentlich könnten alle Titel so viel wert sein und dann halt auch, wie gesagt, auf eine andere Art genauso viel wert sein. Weil Midcard heißt für mich nicht unbedingt schlechter.
Nee.
Auf der Karte, sondern einfach anders. Es kann einfach anders sein. Ricochet zum Beispiel würde ich niemals sagen, ah, gib den halt einen Heavyweight-Champ, aber wenn du den richtig gut aufbaust, könnte das so eine perfekte Fehde sein und ein perfektes Standing für ein IC-Belt, wo du einfach weißt, ja, die Workhorses, wie du halt sagst, ah, super. Aber es ist halt einfach dieses Standing nicht da.
Genau so. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir auch durch mit den Fragen. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns die gerne. Ich habe gesagt, fragen@headlock.de. Postet die bei Discord gerne mit dem Hashtag AskHeadlock, damit ich die auch finde. Wenn wir dann den Podcast hier vorbereiten, ansonsten suche ich mich da dull und dusselig, weil da ja dann doch sehr viel durcheinander geplappert wird, was ich übrigens sehr mag, und auch nochmal ein großes Lob an alle, die da mitdiskutieren. Ich finde das echt super, wie das läuft, weil es wird diskutiert, es ist sachlich, es ist freundschaftlich, genauso wie das in einer Wrestling-Community sein muss. Und wir haben auch kein übergroßes Fanboy, Fangirl-Gehabe, und das mag ich auch sehr gern, dass man da mit einer gewissen Nüchternheit drangeht. Ne? Wie David schon so schön gesagt hat, man sollte auch Wrestling nicht zu ernst nehmen.
Das ist richtig. Apropos nicht zu ernst nehmen, kannst du dich noch an das Gespräch erinnern vor dem Podcast, wo man meinte, so eine Stunde 15?
Ja, ja. Altes Lied, ich hab's aber gesagt,
Wie immer.
Wie immer, genau. Und an der Stelle machen wir dann hier auch den Laden dicht. Ich habe es gerade gesagt, also in der kommenden Woche geht's dann hier auch wieder heiß her. Wir haben auf YouTube die Predictions zu AEW Revolution. Auf Patreon Steady haben wir dann die Vorschau. Im nächsten Wochenend-Podcast sprechen wir beide, also David und ich, gemeinsam mit dem Herrn Flöter über Kooperationen im Wrestling. Und das ist ganz interessant, weil der Alex Flöter ja selber Wrestling-Promoter ist, sprich, der kann auch ein bisschen was aus erster Hand uns mitteilen. Da werden wir dann eben auf die aktuellen Geschehnisse bei AEW, New Japan, Impact zum Beispiel eingehen, auch ein bisschen in die Vergangenheit blicken. Wann haben Promotions schon mal zusammengearbeitet und all sowas. Und obendrein gibt's nächste Woche auch noch hier im Freefeed eine Probe-Episode von Breakout über Darby Allin. Da haben wir uns gedacht, das passt ganz gut jetzt gerade in die Euphorie vor AEW Revolution. Da veröffentlichen wir es noch, dann könnt ihr euch mal ein Bild davon machen, weil in der nächsten Woche erscheint dann nämlich auch schon die nächste Episode mit Ilja Dragunov. Und da haben wir unter anderem Melanie Gray im Podcast und dann eben auch noch einige O-Töne. Also freut euch darauf, jede Menge zu hören hier. David, möchtest du noch was sagen?
Sorry für die langen Monologe.
Alles gut, würde ich mal sagen. So, dann sind wir durch an der Stelle. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dass wir noch mehr von so einem Quatsch machen, dann schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.